willkommen bei Liedkultur 56. Heute heißt das Thema Datenbanken kuratieren und ich sitze hier mit Joel. Hallo Joel.
Hallo.
Und Alex. Hallo Alex.
Hallo.
Ja, es geht um Datenbanken. Und bevor wir klären, was eine Datenbank ist, klären wir erstmal, wer die Leute sind, die hier sitzen. Die waren alle schon mal hier, aber vor langer Zeit.
Ja.
Joel, wer bist du?
Ja, also im Netz heiße ich Joel, aber ich heiße Jens Ohlig. Am einfachsten kann man einfach sagen, dass ich angestellt bin bei Wikimedia Deutschland und da in der Softwareabteilung arbeite und in den letzten Jahren da mit einem Projekt namens Wikidata zu tun habe, was hier ganz, ganz gut reinpasst.
Das passt hier gut rein. Und du hast auch so einen Aufkleber auf deinem Computer, wo Wikidata draufsteht.
Ja. Müssen wir gleich noch grafisch
festhalten. Der einzige Aufkleber dieser Art. Ah ja.
Nein, der einzige auf meinem Rechner.
Also genau.
Da gibt es ganz viele von.
Und du bist auf dem Rechner wurde auch die erste Codezeile geschrieben.
Ne? Die ersten Codezeilen, ja. Also vor
ja immerhin historisch.
Fast 4 Jahren, genau. Von Wikidata, genau da haben
wir. Also sind hier jetzt im Phonodrom im Podcast-Studio richtig historische Geräte am Start. Das muss ich festhalten.
Ich habe das nur gesagt, weil das ein alter Rechner ist und ich demnächst einen neuen hoffentlich bekomme.
Ah, ja, sehr
schön. So, ich mache natürlich noch andere Sachen.
Ja, sag
relativ mal. Umtriebig da, also seit ganz, ganz vielen Jahren in der Hacker-Szene auch unterwegs gewesen, habe mich mit dem Thema Hackerspaces beschäftigt, habe mich auch mal mit dem Thema koffeinhaltige Getränke beschäftigt. Da war ich auch mal hier zu Gast im Podcast.
Genau.
Ja. Lass es mir einfach gut gehen im digitalen und im analogen.
Ja, und du trinkst auch gerade so verschiedene Hacker-Brausen. Du kannst noch mehr trinken.
Ist
genug da. Hast ja auch ein Buch über Hacker-Brausen.
Genau.
Ja.
Ist bei Oralie erschienen.
Das Buch über Hacker-Brausen.
Ja. Das habe ich nicht alleine geschrieben, da gab es noch zwei Leute, die mitgeschrieben haben.
Ja. Genau. Ja. Ja, das ist richtig, also passt hier sicherlich gut in dieses Umfeld. Ja, da haben wir Alex, der auch gut ins Umfeld passt. Hallo?
Hallo, also ich habe schon früher an so Wiki-Projekten gearbeitet. Ich bin ja auch schon mal hier gewesen wegen dem Star Trek Wiki Memory Alpha.
Genau.
Und jetzt habe ich bemerkt, dass ich dieses seltsame Hobby habe, dass ich ganz gerne mal sonntagnachmittags am Rechner sitze und mich damit beschäftige, irgendwelche Datenbanken zu kuratieren. Und ich habe festgestellt, dass das vielleicht ein Hobby der Liedkultur sein könnte, weil es scheint ja noch mehr Leute zu geben, die das gerne machen.
Ja, offenbar. Also es gibt sicherlich viele. Also ich habe natürlich früher auch mal angefangen bei der Wikipedia und habe dann immer gesessen und irgendwelche Wikipedia-Artikel geschrieben. Datenbanken jetzt weniger, aber ich glaube, das könnte mir auch liegen.
Ja, und irgendwie sind Wikis ja auch
da. Ja, natürlich, klar. Ja.
Genau.
Ja, genau. Ja, was sind denn Datenbanken?
Ha, was ist eigentlich eine Datenbank?
Ja, da stellen wir uns mal
ganz dumm. Nee, also
das müssten wir eigentlich auch entsprechend
verlinken. Der Begriff ist halt auch nicht so klar fassbar. So in der Umgangssprache könnte halt eigentlich alles eine Datenbank sein, wo halt irgendwie Daten gesammelt werden. Also im Prinzip könnte halt auch eine Datei mit irgendwelchen Informationen eine Datenbank sein, sagt man umgangssprachlich auch. Häufig so, dass ich habe da eine Datenbank von Adressen oder sowas und dann stellte sich als Excel-Datei raus oder sowas.
Mhm.
Aber so ganz klar gemacht wäre es dann halt so ein Datenbank-Management-System, also als die Software und dann darunter liegend halt dann die Datenbasis, die da drin ist. Mhm. Ne? Also auf Englisch heißt das ja auch nicht Datenbank, sondern Database. Und deswegen spricht man da auch von der Datenbasis. Also übrigens, interessanterweise habe ich gelernt, ist das im Arabischen das gleiche Wort wie diese Terrororganisation Al-Qaida. Genau, das wäre auch das Wort, was man für Datenbank,
Al-Qaida.
Ja, genau, für Datenbank im Arabischen benutzen würde. Die Basis. Darüber ist halt eine Art von Software, wo man halt auf diese Daten besonders schnell zugreifen kann. Wenn die halt jetzt in der Reihe reingelegt werden, dass dann halt ein möglichst schneller, wahlfreier Zugriff ist. Das hat sich, also weil das einfach so eine grundlegende Anwendung ist, also ich denke mal, die erste Anwendung von Computern war sicherlich das Zusammenrechnen von irgendwelchen Zahlen und ne? Also große, ja, große Berechnungen anstellen, aber dann war sicherlich bald so die nächste Anwendung war das Verwalten von irgendwelchen Daten, die man selber nicht mehr im Kopf halten kann und die man miteinander in Relation setzt. Ja. Und da hat sich ja dann irgendwann etwas durchgesetzt, das nennt man relationale Datenbank, wo man verschiedene Spalten hat und diese Spalten stehen in Beziehung zueinander und können verknüpft und abgefragt werden.
Genau.
Und das ist heutzutage auch dann erstmal so der Standard, dass ich diese Spalten habe, dass ich die verknüpfe, abfrage, Untermengen, Schnittmengen und sowas bilde, vielleicht Spalten zusammenzähle. Und das, was wir da heute haben und was sich einfach auch jetzt so in den letzten Jahrzehnten dann rausgebildet hat, das ist dann, dass man da eine Abfragesprache zu hat, so eine Standard-Abfragesprache, Standard-Query-Language. Das ist sozusagen der Stand der Technik. In den letzten Jahren hat sich dann nochmal was Interessantes entwickelt, dass man sagt, vielleicht ist die ganze Welt dann doch nicht so in einfachen Spalten, Schubladen und Kästchen anordnenbar. Und wir brauchen ein bisschen was anderes, was halt dann nicht in diese Standard-relationalen Datenbanken fällt. Ja, und da gibt es dann eine Bewegung, die nennt sich NoSQL oder NoSQL. Das ist dann auch nochmal ganz, ganz interessant geworden, wo ich dann halt Daten nehme, die in irgendeiner Form schon strukturiert sind, aber vielleicht auch, wo ich dann nicht genau das alles in ein Schema pressen kann und das aber trotzdem noch abfragen kann. Das ist gerade das, was im Moment interessant und spannend und fancy ist und sehr, sehr hipsterig. Aber die Welt, wie sie um uns herum ist, basiert halt eigentlich auf dieser in den 70er Jahren schon ganz gut verstandenen Technologie von relationalen Datenbanken.
Ja, ja. Ja, und jetzt geht es ja nicht einfach nur um Datenbanken hier, sondern um das Datenbanken kuratieren.
Da genau. Dieses
schöne Wort kuratieren. Ne?
Ja.
Also sich darum kümmern. Curare ist ja das lateinische Wort für kümmern und kuratieren eben sich kümmern. Ne? Eben auch zum Beispiel ein Kurator ist jemand, der sich in einem Museum um das Zeug kümmert, was da rumsteht und so. Und hier eben um Datenbanken. Und da ist eben das Interessante, dass es eben Leute gibt, die sich kümmern um Daten in Datenbanken und das eben so ganz freiwillig in einer Community tun. Wir hatten ja im Vorgespräch auch gesprochen über Duolingo, ja, und den Erfinder von Duolingo. Und da hattest du ja auch was erwähnt, von dass der was erfunden hat. Vielleicht kannst
ja,
du
das der, also bei der, der Gelegenheit. Der gilt so als der Begründer von so einem Bereich in der Informatik, Human Computation.
Mhm.
Das ist also Louis von Ahn heißt er. Das ist, glaube ich, aus einem südamerikanischen Land. Ich glaube aus Guatemala. Aber das können wir sicherlich gleich in einer Datenbank nachschlagen.
Ja.
Louis von Ahn hat etwas erfunden, was wir alle kennen. Das sind diese Captchas, diese verschnörkelten, verschmierten Buchstaben, Zahlen, die man dann eingeben muss, um zu beweisen, dass man kein Roboter ist auf irgendeiner Seite, wenn man sich registrieren will. Und nachdem er diese Captcha halt erfunden hat, das ist halt ein Problem, das können Menschen relativ einfach lösen. Die sind mit, die können ganz schnell Muster erkennen, die abweichen. Computer haben da große Schwierigkeiten mit, da zu abstrahieren und irgendwie das große Ganze zu erfassen, zumindest optisch. Und damit kann man halt schnell irgendwie rausfinden, ob das irgendwie ein Mensch ist oder ein Programm.
Mhm.
Und nachdem er dann gemerkt hat, täglich werden millionenfach solche Captchas gelöst, Menschen wenden richtig, richtig viel Zeit auf, um da was zu arbeiten, quasi kann man diese Arbeitszeit nicht produktiver lösen, kann man dann auf eine andere Idee recapture, dass diese schwierig zu entziffernden Zeichen halt genutzt werden, um die Qualität von Scans zu verbessern. Also dass Menschen halt sagen, das und das ist auf diesem Bild zu sehen, das wird dann auch nochmal zwischengeprüft und so. Und damit ist dann halt so eine Massenkollaboration möglich, um halt die Datenbasis von eingescannten Dokumenten halt zu verbessern. Da macht jeder ein bisschen kleine Arbeit und dadurch wird irgendwie das große Ganze dann verbessert. Und mittlerweile macht er halt Duolingo, wo halt zum Teil halt auch mit kleine Übersetzungsaufgaben mit trainiert werden vorgenommen werden von Leuten, die Sprachen lernen. Das ist etwas, das hat erstmal so mit Informatik an sich nichts zu tun, nichts mit Algorithmen und Prozessoren und so, aber das ist etwas, was in der Form halt, glaube ich, auch erst nur über das Internet möglich ist. So eine Massenkollaboration über die ganze Welt hinweg gab es halt vorher nicht. Wäre halt nicht möglich gewesen.
Ja. Und das Schöne ist ja, alle profitieren davon. Ich meine, bei Duolingo kann man ja wirklich Sprachen lernen. Also es geht auch.
Ja.
Also das, ich habe es ja nicht nur im Selbstversuch mit verschiedenen Sprachen relativ erfolgreich gemacht. Ich habe auch Leute getroffen. Also ich bin ja immer so ein bisschen engagiert, auch für Esperanto, was nun auch etwas Exotisches ist. Und da habe ich tatsächlich Leute gesprochen, mit denen ich mich flüssig auf Esperanto unterhalten kann, die das nur gelernt haben über Duolingo. Gut, es hat natürlich bei Esperanto den Vorteil, dass es auch ein bisschen leichter ist als so manche andere Sprache.
Ja.
Aber das ist schon einfach faszinierend, dass Leute da mal eben so einen Kurs machen und dann einfach so sprechen. Also das ist, Duolingo funktioniert, kann ich nur empfehlen. Aber es ist natürlich keine Datenbank in dem Sinne, beziehungsweise
es ist ein sehr cleveres Kurssystem.
Ja,
so.
Klar.
Ja. Aber es hat auch was mit Massenkollaboration zu tun.
Ja.
Und diese Massenkollaboration ist, glaube ich, das, was dann dahinter steckt, hinter diesem Kuratieren von Datenbanken.
Genau, ja. Und Alex, du hast es vorgeschlagen, das Thema. Jetzt musst du da auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen.
Ich weiß nicht, seinerzeit brauchte ich mal, also früher gab es ja diese kleinen, runden Plastikscheiben, diese großen, schwarzen Plastikscheiben abgelöst haben. Und um die zu befreien, brauchte man so eine Software. Wenn man sie dann quasi von dieser CD runterbekommen hatte, dann mussten die irgendwie ordentlich mit Metadaten versehen werden. So mit, wer hat es aufgeführt und wer hat es geschrieben und auf welchem Album war das eigentlich drauf? Wie war der Name dieser Plastikscheibe? Mhm. Damit man sich das alles schön merken kann. Und da gab es recht früh so ein Projekt namens Music Brains, wo ich glaube,
das gibt's immer noch.
Ja, aber damals hat es anders funktioniert. Damals ging es wirklich nur darum, wie man diese kleinen Plastikscheiben mit den Daten verknüpft, die da drauf zu finden sind. Sie haben, glaube ich, einfach nur eingesammelt, wie viele Lieder sind drauf und wie lang sind die Lieder. Und daran konnten sie eigentlich schon erkennen, um welches Album es sich handelt oder um welche CD. Und dann konnte man die Metadaten zwecks des Rippens der CD quasi beziehen. Dann sind die mittlerweile aber, also expandiert, mittlerweile spielen CDs ja auch keine große Rolle mehr, aber damit ist auch die Music Brains praktisch gewachsen. Die sind jetzt tatsächlich eine richtige Datenbank, die nicht nur Lieder erfasst auf CDs, sondern halt auch Künstler, Werke, Releases, also Veröffentlichungen und die Veröffentlichungsgruppen, also man teilt so verschiedene Veröffentlichungen so auf, wenn, die Schallplattenversion von diesem Musikalbum ist genauso wie die CD-Version oder ist zumindest so ähnlich, ist vielleicht manchmal ein Lied mehr drauf oder weniger, also wird so gruppiert und dann wird auch noch Live-Events werden auch noch erfasst und mittlerweile ist es eine große Musikdatenbank für irgendwie alles, was irgendwie mit Tonaufnahmen oder zum Beispiel auch mit Podcasts zu tun hat.
Ah ja, Podcasts haben die auch.
Ja, Podcasts kann man auch einpflegen.
Das ist ja interessant. Also ich sehe gerade, die gibt da so Statistiken zur Datenbank. Das ist über eine Million Künstler sind erfasst. 15,7 Millionen Aufnahmen. 19,7 Millionen Titel. Das ist schon echt viel. Also da, ja.
Und
1,4 Millionen Bearbeiter.
Damals hatte das noch auch einen Sinn für mich, weil ich mir ein großes Musikarchiv praktisch zugelegt habe oder was ich eigentlich auch immer noch habe. Also ein Archiv auf meinem Rechner, wo ich weiß, wo ich jederzeit jedes Lied hören können möchte. Und damals war das halt auch noch total nützlich, weil es hat diese Informationen ordentlich in diesen Dateien abgelegt. Und das hat mir damals auch schon möglich gemacht, diese Musiksammlung automatisch in Ordner zu sortieren und so weiter. Was für mich halt immer sehr nützlich war. Und deswegen ist bei mir zum Beispiel der normale Prozess von, ich höre mir ein Album oder einen Künstler an, den ich gerade entdeckt habe, immer auch darin, dass ich den in die Music Brains eintrage, damit ich den auch schön ordentlich in meiner Sammlung ablegen kann.
Haben tatsächlich viele gemacht. Ich erinnere mich, dass das im Chaos Computer Club Berlin, wo es auch eine umfangreiche Musiksammlung gab, weiß nicht, ob sie immer noch gibt, weil man ja inzwischen Musik anders sich beschafft. Da haben die Leute auch immer daran gesessen, dieses alles auch dann einzuordnen, in Ordnern und zu machen. Und dann war mal irgendwie da ein Server abgestürzt und es waren Daten weg und alle waren traurig und haben sie wieder angefangen und so. Aber das war also auch eine Zeit lang so eine ganz wichtige Beschäftigung. Und irgendwann weiß ich nicht mehr, wie das alles. Also ich glaube, es ist so gelaufen, dass irgendwann Apple Music kam und ging das schon zurück mit den CDs. Und irgendwann habe ich dann auch nichts mehr gesammelt. Und plötzlich war das. Ich habe eine Zeit lang, als Amazon ziemlich neu war, habe ich eben auch CDs über Amazon bestellt. Und plötzlich hatte ich diese ganzen CDs, die ich gekauft hatte, auch noch plötzlich als Daten. Weil Amazon da so einen interessanten Service eingerichtet hat, dass man es dann so auf Daten hat. Und inzwischen denke ich die ganze Zeit darüber nach, meine CD-Sammlung in eine große Kiste zu packen und erstmal in den Keller zu stellen, weil man das gar nicht mehr braucht. Also es ist schon, und auch die Daten, man kommt da so schnell dran. Also wenn ich irgendwo Musik höre, kann ich mit diversen Apps eben auch herausfinden, was das für Musik ist.
Ja.
Und dann kann ich sie auch gleich hören, weil ich natürlich bei allen gängigen Musikdiensten einen Account mir geleistet habe, um einfach alles zu haben. Das liegt natürlich daran, dass ich auch so außergewöhnliche Sachen höre, für die man dann immer zu dem anderen Anbieter wechseln muss, weil der eine sie nicht hat oder nur in schlechter Qualität hat oder so. Das ist dann auch nochmal. Aber ich meine, ist ja gut, wenn es solche Datenbanken gibt und wenn Leute das eben auch so für sich machen und community-basiert machen.
Dann naja, ich dachte, wenn ich es einmal mache, dann haben auch andere was davon, dass ich das mal gemacht habe.
Mhm.
Außerdem hatte das noch andere Vorteile, wie es wird nicht nur erfasst, dass es ein Lied gibt, sondern auch noch, dass es ein anderes Lied gibt, was Samples aus diesem einen Lied nimmt und irgendwie wiederverwertet. Was ich auch ein spannende Musik finde. Das nimmt man dann Mashup oder es gibt auch einfach nur ganz normale Remixe oder auch einfach nur um rauszufinden, was aus diesem Lied, wie sich das so weiterentwickelt hat, wie es zu anderen Künstlern kam und wie andere Künstler es geändert haben. All das kann man in der Music Brains lesen, praktisch.
Also ist dann dieser Amen Beat da auch irgendwie verlinkt? Dieses kurze Schlagzeug-Solo von irgendeiner obskuren 60er-Jahre-Platte, was eigentlich bei jedem Drum and Bass oder Hip-Hop-Ding als das Sample, also da gibt es irgendwie, müsste es Millionen von Verlinkungen geben.
Wie dieses Bass-Solo Amen aus Ice Ice Baby?
Ja, wie Amen, also es ist aus dem Lied namens
Amen Beat, ja.
Weiß nicht, müssen wir mal gucken.
Ich habe es mal in die Shownotes reingeschrieben, müssen wir dann mal ein bisschen nachforschen. Das also klingt jedenfalls interessant. Also es tun sich hier auch sowieso gleich, also wenn man sich allein die Statistik anschaut, hätte ich gleich mal so ein paar Fragen. Vielleicht hört ja einer der Hörer zu und kann was dazu sagen, weiß ich nicht. Wir haben ja hier auch einen Chat dabei für die Live-Hörer. Also hier steht zum Beispiel in der Statistik, dass es Musik aus 115.342 Gebieten gibt, oder vielmehr, dass die Datenbank 115.342 Gebiete umfasst. Und das finde ich ja interessant. Gebiete, also sind ja wahrscheinlich, ist ja nicht der Ort, weil es extra noch eine Kategorie Örtlichkeiten gibt. Also Gebiete soll ja wahrscheinlich heißen Musikarten. Und da würde mich schon interessieren, was sind da 115.342?
Ja.
Also das müsste man sich jetzt mal genauer anschauen. Also das finde ich schon sehr interessant. Interessanterweise gibt es nur 760 Instrumente.
Das halte ich für schwierig, die Aussage.
Ja, klar, da müsste es eigentlich mehr geben, denn wenn ich alleine denke, ich habe ja mal Posaune gespielt, was es alles für Unterarten von Posaunen gibt bei den anderen Blasinstrumenten gibt es das ja auch. Ne? Dann gibt es das alles noch in den verschiedenen Stimmlagen und so. Also da könnte ich bestimmt 30 Arten von Posaunen aufzählen. Also ich glaube, das ist sehr grob mit den Instrumenten. Aber sehr spannend. Also ich muss mich da wirklich etwas ausführlicher damit beschäftigen. Ja, Aim and Break, ja, da ist es doch. Ja, müssen wir gleich verlinken. Einmal auf die MusicBrainz Datenbank und natürlich auf die Wikipedia, die immer alles weiß.
Ich habe es über Wikidata gefunden.
Über Wikidata.
Weil da gibt es auch eine Verknüpfung zu MusicBrainz.
Wikidata, ja.
Genau, das ist dann auch das, was es wirklich interessant macht. Linked Data, Daten, die dann wieder miteinander verknüpft werden und auf andere Datenbanken zeigen. Denn nicht jede Datenbank will dann halt auch in die Tiefe gehen, die man in einer anderen Datenbank findet. Ne? Also in MusicBrainz, auch wenn das irgendwie sehr, sehr weit gefasst wird, geht es dann doch irgendwie um Musik.
Mhm.
Aber nicht unbedingt, um weitere Daten. Also natürlich, wenn jemand eine Aufnahme gemacht hat, die irgendwie auch mal erschienen ist, dann ist das in MusicBrainz verzeichnet. Das heißt, es gibt auch eine MusicBrainz-ID von Barack Obama.
Mhm.
Aber das heißt nicht, dass jetzt alle Daten zum politischen Leben von Barack Obama in MusicBrainz verzeichnet sind. Aber es gibt halt diese ID von MusicBrainz und das heißt, diese ID kann ich jetzt wieder in eine andere Datenbank einfügen und bekomme dann idealerweise so ein Netzwerk aus verlinkten Daten. Linked Data ist das, was die Open Data Nerds dann sich immer wünschen, dass ich dann halt an jeder Abbiegung beliebig weit in das Kaninchenloch irgendwie reingehen kann und dann nochmal das in einer spezialisierten Datenbank nach.
Ja, das ist natürlich wirklich interessant. Interessiert mich jetzt ja. Es gibt ja dieses Ego-Google-Ding. Ich muss mal gucken, ob ich auch in der Datenbank verzeichnet bin, da in der MusicBrainz-Datenbank. Denn ich bin erwähnt also mein Name kommt vor in einem Song, der in Frankreich mal sogar, also nicht der Song, sondern das Album, wo es drauf war, war sogar mal in den Charts von den Rosemary's Babies in Frankreich.
Ja.
Die haben ein Song auf ihrer Platte, wie hieß denn die Platte? Auf jeden Fall Rosemary's Babies, so viele Platten haben die nicht gemacht. Die hieß irgendwie Git Me a Stickel Strudel, also so ein jiddisches Lied.
Ja.
Und von dem jiddischen Lied gibt es eine Fassung auf Esperanto und in der Fassung auf Esperanto gibt es meinen Namen, kommt mein Name drin vor. Ich weiß bis heute nicht warum, also ich habe es nicht übersetzt, aber ich werde da namentlich genannt und das muss ich sein, weil so viele Leute, die Esperanto sprechen und Martin Hase heißen und auch auf der Welt nicht existieren. Und das fand ich ganz, ganz witzig. Und wie gesagt, insofern könnte ich sogar da erwähnt sein. Ich glaube nicht, weil die Texte werden ja nicht analysiert. Aber ich werde nachher mal in Ruhe Ego-Googling betreiben.
Ja.
Mit einer anderen Suchmaschine natürlich. So, ja, das klingt alles sehr spannend. Jetzt hast du, Joel, ja schon verschiedene Aspekte genannt. Oh, meine ID. Oh, weh. die wir weiter ausführen müssen. Du hattest bei Linked Data Open Data erwähnt. Was ist Open Data? Was sind die Open Data Leute, die du meintest?
Ja, Open Data ist halt einfach die Vorstellung, dass die Welt eine bessere durch Transparenz wird, dass wir sozusagen auch Kunst und Schönheit mit dem Computer schaffen können, indem wir
Art and Beauty, ja.
Ja, indem wir die Daten, die halt jetzt die ganze Zeit auch anfallen, die von zum Beispiel Regierungsstellen oder öffentlich geförderten Institutionen die ganze Zeit anfallen, dass wir die halt rausbringen und dann auch entsprechend vernetzen können. Also das klingt jetzt sehr, sehr abstrakt. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Es gibt ein Datenportal der Stadt Berlin. Das ist unter databerlin.de zu finden. Und da hat sich die Stadt oder das Land Berlin zur Aufgabe gemacht, das, was sie sowieso schon haben, was bei ihnen so als Daten anfällt, dass sie das halt in maschinenlesbarer Form der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Mhm.
dass das dann genommen werden kann und dass daraus dann ja neue innovative Anwendungen geschaffen werden. Ne? Da sieht man dann halt zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung. Man findet auch so interessante Sachen wie, welche Vornamen in welchen Stadtteilen wann vergeben werden. Es gibt relativ obskure Datensätze, wie die Liste der denkmalgeschützten Findlinge in Charlottenburg-Wilmersdorf mit Geodaten getaggt und so weiter. Aber insgesamt heißt Open Data halt, dass ich, wenn ich diese öffentlichen Daten habe, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, dass ich halt dann gucke, dass ich das dann halt auch entsprechend anonymisiere und da private Daten rausnehme, aber diese öffentlichen Daten, dass ich die halt als interessierter Mensch, Bürger oder Bürgerin nehmen kann und daraus neue Anwendungen stricken kann und das dann sowas wie, ja, bürgerschaftliches Engagement in Form von Bits and Bytes entstehen kann. Also da gibt es diesen schönen englischen Begriff Civic Tech für. Und da ist die Grundlage halt Open Data, offene Daten, die wir sowieso alle schon mit unseren Steuergeldern bezahlt werden ins Netz gestellt. Und ich muss jetzt nicht irgendwie kleine Anfragen oder Anfragen nach einem Informationsfreiheitsgesetz stellen, sondern das wird einfach mal schon mal per se ins Netz gestellt und ich kann dann einfach sehen, okay, das sind die Kitas bei mir in der Nähe und kann mir dann vielleicht eine App basteln, wo ich ja dann gucken kann, wo die nächste Kindertagesstätte ist oder sowas. Das ist die Idee dahinter. Das ist in der Theorie viel, viel spannender, als es leider im Moment noch in der Praxis ist. Also Berlin ist da schon relativ weit vorne und trotzdem ist dieses Datenportal eher angefüllt mit sogenannten Schnarchdaten, also Sachen.
Schnarchdaten?
Ja, die halt nicht so richtig super spannend sind. Ne? Also das mit den denkmalgeschützten Findlingen ist schon ganz lustig, aber was man halt schon wirklich ganz gerne hätte, wäre, was weiß ich, Echtzeitdaten von sagen wir mal Unfällen mit Fahrrädern oder sowas, dass ich dann halt wirklich auf einer App sehen könnte, welche Route nehme ich jetzt am besten durch die Stadt oder sowas. Ne? Also wenn je weiter man diese Transparenz der Daten da ziehen würde, desto spannender wären halt eigentlich auch die Anwendungen. Aber das bewegt sich sehr, sehr langsam. Die ganzen Leute, die damit in den Ämtern oder sowas zu tun haben, die sind sowieso schon überarbeitet und dann auch noch irgendwie aus den ganzen Excel-Dateien dann irgendwie eine maschinenlesbare Datenbasis zu machen und die dann auch nochmal zur Verfügung stellen, das ist dann oft irgendwie, da ist sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig. Es läuft ein bisschen besser in entweder Gemeinden, wo sehr, sehr engagierte Leute sind, die sagen hier mit offenen Daten, können wir einfach mal sehen, was dann daraus wird. Mörs ist zum Beispiel irgendwie so eine Vorzeigestadt. Oder es läuft dann natürlich gut, wenn das sowieso vorgeschrieben ist. Also in Hamburg gibt es das Transparenzgesetz, wo einfach gesagt wird, gewisse Sachen müsst ihr einfach dann auch transparent und maschinenlesbar allen zur Verfügung stellen. Aber im Vergleich muss sich da Berlin auch nicht so verstecken. Zumindest gibt es da zarte Anfänge von offenen Daten.
Ja,
wenn ich dann allerdings woanders gucke, so in diesem ganzen angelsächsischen Bereich, wo das herkommt, Großbritannien und Amerika, da gibt es zum Teil viel, viel bessere Sachen. Also da gibt es spannende Anwendungen mit Kriminalitätskarten oder sowas, wo ich dann wirklich auch sehen kann, welche Stadtteile sind besonders betroffen oder sowas. Und das ist dann halt auch wieder ein Punkt, wo sozusagen ja Demokratie, Politik, Visualisierung von Daten und sowas, wo sich das dann trifft und wo ich dann halt auch diesen politischen Diskurs ganz anders führen kann, wenn ich mal schnell einfach eine Datenbank, eine Visualisierung auf einer Karte baue von den öffentlich verfügbaren Daten.
Da gab es aber doch auch so interessante Sachen, wo man gucken konnte, wo gehen die Mittel hin vom Konjunkturprogramm oder Konjunkturprogramm 2, darum ging es, glaube ich, das konnte man auf einer Karte sich anschauen. Und dann stellte man halt fest, dass es genau die Gegenden sind, wo es den Leuten eh gut geht, also Mitte vor allen Dingen. Und die ganzen Problembezirke, die ja eher vielleicht am Stadtrand sind, die wurden da nicht wirklich berücksichtigt und so. Also da kann man auch politisches Kapital erschlagen, auch wenn es zunächst mal aussieht, als seien es nur Schnarchdaten, aber ja, wenn man Sachen so verknüpft, dann erkennt man da doch möglicherweise Muster oder man kann sich zumindest Argumente holen, die doch wirklich überzeugend sind.
Genau. Ja. Nee, da werden wir auch noch viel sehen. Also da passieren auch spannende Sachen. Also das Schnarchen hat jetzt auch langsam mal ein Ende. Mhm. Ich finde das sehr, sehr spannend, was im Moment gerade bei der Deutschen Bahn passiert. Die setzen halt immer mehr auf offene Daten und haben da auch jetzt ganz, ganz spannende Experimente gemacht. Also sie haben halt angefangen, haben den Zustand all ihrer Fahrstühle als offenen Datensatz zur Verfügung gestellt. Und ja, da kann ich dann halt, gerade wenn ich irgendwie auf solche Fahrstühle angewiesen bin, zum Beispiel, weil ich im Rollstuhl oder mit einem Kinderwagen unterwegs bin, da kann ich dann halt, kann ich mir dann gucken, wie ich mir den Weg optimiere mit der Deutschen Bahn oder mit der S-Bahn oder sowas.
Hm. Ja, das ist sicherlich sehr sinnvoll.
Ja.
Da gibt es ja dann, da können wir ja direkt, wo wir das schon haben, da gibt es ja eben auch, kommen wir später noch drauf, wenn wir über OpenStreetMap sprechen, mit der Wheelmap und so, das geht ja in die gleiche Richtung. Aber das können wir dann zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ja, als nächstes auf unserer Liste habe ich Find a Grave. Das kam von dir, Joel. Sag mal was zu Find a Grave.
Ja, also die Begeisterung bei dir war halt sehr, sehr groß, als ich das angesprochen habe.
Ja, doch.
Ich selber weiß nicht viel mehr, als dass es das halt gibt. Das ist eine Community-getriebene Datenbank, wo Grabsteine oder Gräber halt verzeichnet werden, zum Beispiel von berühmten Leuten, aber anscheinend nicht nur, denn das sind irgendwie über 1 Million oder sowas, die da jetzt in dieser Community-getriebenen Datenbank drin sind.
Ja.
Mir ist es aufgefallen, weil bei dem Projekt, wo ich dabei bin, bei Wikidata, da gibt es dann halt im Sinne von diesem Linked Data dann auch Referenzen auf andere Datenbanken. Ne? Da wird dann bei jemandem, der irgendwie Musik aufnimmt, die ID von MusicBrainz genommen. Und bei jemandem, der gestorben ist, dann findet sich häufig da auch die ID von Find a Grave. Ich kann da draufklicken und kann dann sehen, wo liegt dieses Grab und wie sieht das aus. Vielleicht gibt es da Fotos von dem Grabstein oder den Blumen, die davor stehen.
Ja, na gucken wir doch mal. Rio Reiser fällt mir nahe spontan an.
Ja.
Weil ich an dessen Grab auch schon mal war. Das ist nämlich ganz in der Nähe meiner Wohnung. Auf dem alten St. Matthäus-Friedhof oder Kirchhof. Tatsächlich, alter St. Matthäus. Matthäus, gut, ja, Matthäus. Kirchhof, Rio Reiser. Tatsächlich, ist vorhanden. Sieht sogar aus, als kriege ich da noch mehr Informationen. Ich klicke mal drauf. Tatsächlich, mit Bild und allem. Ah. Oh. Beschreibung. Na, das ist doch schön. So wünscht man sich das. Gut, das ist aus der Wikipedia, glaube ich, der Text dazu.
Genau, das ist dann halt etwas, was dann halt auch möglich ist, wenn man verschiedene offen verfügbare Daten dann zusammenfügt. Ne? Da kann man irgendwie was Schönes draus machen.
Hm. Nicht schlecht. Hier, alter St. Matthäus Kirchhof. 6 berühmte Grabstätten sind dort. Na, die gucke ich mir jetzt mal an, die 6 berühmten. Also, Jürgen Baldiger, klar.
Ja, wer ist das denn?
Ist ein Schwulenaktivist gewesen.
Okay.
War fotografiert. Joachim Fest, kennt man auch.
Ja.
Der Biograf von Hitler sozusagen. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm.
Ach.
Ferdinand Paulsen, den kenne ich nicht. Und Otz Tollen, den kenne ich auch nicht, auch wenn er in mehr als 50 Filmen mitgewirkt hat. Ja, immerhin. Also wie gesagt, bisher war ich immer am Grab von Jakob und Wilhelm und Rio Reiser, weil man sowieso vorbei musste, denn ich nämlich am Mittel, an der Mittelallee dort. Ja, toll.
Also, ist das nur für bekannte Personen?
Ja, offenbar.
Okay.
Aber wahrscheinlich, das ist dann die Frage, ob die jetzt wirklich sagen, der ist, also ist halt die Frage immer mit den Relevanzkriterien. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, also es ist nur eine Annahme, dass Find a Grave da ein bisschen toleranter ist als die deutsche Wikipedia. Oh, bei der deutschen Wikipedia muss man ja erstmal, weiß ich nicht, muss man ja eine gewisse Voraussetzungen haben, um ein berühmter Toter zu sein. Ja. Ja, interessant.
Genau, aber Wikis sind natürlich auch eine Form von Datenbank. Ja, so klar. Das erste Wiki, was überhaupt gestartet worden ist, war auch eine ganz klassische Datenbank. Da ging es darum, Entwurfsmuster für Software zu dokumentieren und zu sammeln. Und da sollte halt jeder drin mitschreiben können. Halt diese Massenkollaboration wurde da das erste Mal so ausprobiert. Mittlerweile kennen wir halt irgendwie Wikis hauptsächlich von der Wikipedia, aber das war halt nicht immer so. Ne? Mhm. Am Anfang war das einfach eine sehr, sehr offen gestaltete Datenbank.
Ja. Ja. Ja, klar. Ja, daraus ist es hervorgegangen. Das ist schon, ja. Ja, ich muss das gerade hier noch verlinken. Ich bin da irgendwie nicht multitaskingfähig.
Du bist ganz fasziniert von Find a Grave.
Ja, ich bin einfach, das ist, nein, ich kann es ja kurz sagen, ich bin ja selbst gar nicht so der Gräbersuchende, aber manchmal ist es doch auch interessant. Und also ich habe das ein bisschen familiär mitgenommen. Meine Eltern haben immer, wenn wir irgendwo im Urlaub waren, da war irgendwo ein Friedhof. Dann sind die erstmal auf den Friedhof und haben nach irgendwie berühmten Leuten Ausschau gehalten, die da zufällig begraben sein könnten. Und das ist manchmal ergiebig, manchmal weniger ergiebig. Also ich meine, wenn man zum Beispiel auf dem berühmten Friedhof Père Lachaise ist in Paris, da gibt es natürlich so viele Berühmte, dass man wahrscheinlich tagelang da verbringen kann, ja, dass man sie alle zusammen hat. Und auch in Berlin auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, also in Mitte, gibt es auch unheimlich viele Berühmte und eben auch auf dem St. Matthäus oder St. Matthäus-Kirchhof. Das sind alles sicherlich so Friedhöfe, wo man sehr viele berühmte Leute findet. Aber wenn man jetzt in, sagen wir mal, Rimini ist und geht da auf den Friedhof, wo meine Eltern nochmal Urlaub gemacht haben, naja, dann wird das schnell sehr langweilig. Also für mich als kleines Kind war das dann schon sehr langweilig.
Also mein Lieblingsfriedhof hier in der Ecke, hier im Prenzlauer Berg, ist der Friedhofspark Pappelallee. Mhm. Das ist von dieser freireligiösen Gemeinschaft, also Leute, die halt dann einen Friedhof haben wollten für Menschen, die jetzt nicht so ganz an das Jenseits glauben. Und wenn man da reinkommt, sieht man halt schon so eine große Sentenz, wo steht, schafft hier das Leben gut und schön, kein Jenseits ist, kein Auferstehen, mhm. Weiß man schon, woran man ist. Und da gibt's halt dieses Grab von Heinrich Roller, dem Erfinder dieses Stenografie-Systems. Was
Heinrich Roller, also nicht Gabelsberg, sondern das andere. Also der Vorläufer von dem deutschen Einheits, also das sind ja beide. Das Einheitskurzschriftsystem ist ja der.
Da muss ich einfach sagen, da bin ich zu jung. Also ich finde ja mit Tastenschreiben irgendwie ganz toll. Da muss ich nicht noch irgendwelche Schnörkel-Kurzschriftsysteme.
Ich habe mich halt mal so ein bisschen aus Interesse damit beschäftigt. Das ist schon alles sehr spannend, wie die das gemacht haben und was man da alles machen kann. Aber es stimmt natürlich, heute schreibt man mit Tasten. Ja. Es gibt übrigens auch Stenografieapparate. Ich mache nochmal einen Podcast über Steno.
Ja, genau. Das ist, und da, also dieses
sehr interessant.
Dieser Grabstein ist irgendwie sehr, sehr interessant, weil man halt irgendwie gar. Also ich kann gar nichts lesen, das ist halt nur so Kurzzeichen drauf. Hm. Naja, aber wir machen ja eigentlich nichts über Grabsteine und Friedhöfe, genau. Obwohl das halt auch irgendwie, ne, Memento und sowas passt irgendwie dann auch ein bisschen, ne?
Ein bisschen sind Friedhöfe auch da. Ja. Im weitesten Sinne des Wortes. Ja, Alex, sag du mal wieder was, während ich hier noch das ergänze mit dem Friedhofspappelallee und Père Lachaise und so.
Ja, Friedhöfe, Gräber und Geokoordinaten. Das ist natürlich auch ein schönes Projekt. Also das ist natürlich auch ein schöner Aufhänger für ein Projekt. Und dieses Projekt gibt es auch. Es heißt OpenStreetMap. Und da bin ich auch ein Hobby-Mapper. Wir nennen uns Mapper, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, auch in der OpenStreetMap werden Gräber von bekannten Persönlichkeiten erfasst, wenn sich jemand die Mühe macht, das eben zu machen. OpenStreetMap ist ein Datenbankprojekt. In erster Linie werden viele Leute meinen, es ist eine Karte, aber es ist natürlich, wie alles, was eine Karte erzeugen kann, auch erstmal eine Datenbank, worauf viele Mapper auch immer wieder hinweisen, weil viele Leute das missverstehen als ein großes Bild, wo man Sachen einträgt oder Worte hinschreibt oder irgendwelche Farben markiert. Aber in Wirklichkeit ist es halt eine Datenbank dahinter. Und was man einträgt in die OpenStreetMap ist, eben Daten. Und
strukturierte Daten.
Strukturierte Daten, genau. Ich schreibe nicht auf, wie es aussieht oder wie es was stehen soll auf der Karte, sondern das entscheidet am Ende eine Visualisierung. Und das ist schwierig für Menschen manchmal zu verstehen, dass es überhaupt sowas wie Datenbanken gibt. Die denken mehr an die Karte, eben das Bild, wo man drauf guckt, um irgendwas zu finden. Aber das gehört auch von meinen Hobbys. Zu einem schönen Sommertag gehe ich gerne mal spazieren und dieses Spazieren mit etwas Sinnvollem zu verbinden, um das zu machen.
Genau,
ja. Erfasse ich dann irgendwelche Dinge, die ich sehe, oder ich nehme mir vor, ich weiß irgendwie in einem tiefen Wald irgendwo in Brandenburg ist ein alter NVA-Stützpunkt, das ist total interessant, und da gehe ich dann hin und tracke auch meine Position und so und schreibe mir auf, was ich da so für Sachen finde, und die trage ich dann auch ein in die OpenStreetMap, einfach nur so, um es mit irgendwas Sinnvollem zu verbinden.
Ja, es hat den Vorteil, dass du die Informationen natürlich für dich selber
in
Zukunft noch hast und gleichzeitig haben das auch andere Leute. Mhm. Ich meine, das ist ja immer das Gute, wenn man sowas öffentlich macht, wenn du immer nur für sich selber die Daten sammelst, dann ist das auch nicht nachhaltig. Und so gibt es eben sowas gleich für alle.
Also ich glaube, das ist bei diesen ganzen Open-Zaubereien, die halt irgendwie so das Internet so schön machen, das ist einfach die Magie. Also man selber trägt halt was ganz, ganz Kleines bei und fragt sich auch irgendwie, will das jetzt überhaupt jemand überhaupt sehen? Aber es gibt immer irgendwo jemanden auf der Welt,
ja,
für den das dann halt irgendwie sehr, sehr hilfreich sein kann.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch das Faszinierende immer an der Wikipedia gewesen, warum ich mich da engagiert habe, weil ich plötzlich gesehen habe, dass die abstrusen Dinge, die mich interessieren, plötzlich aber auch viele andere interessieren.
Genau.
Also ich meine, ich habe ja damals angefangen in der Wikipedia, mein erster Artikel war ja Catwurst und inspiriert durch den Catwurst-Stand, der hier schräg gegenüber steht, wo ja Catwurst falsch geschrieben ist, wie ich dann herausgefunden habe, erst durch die Wikipedia, weil es dann ein Edit-War gab, wie man
Catwurst... Wissen denn alle Zuhörer, was Catwurst ist? Willst du das nicht mal erklären?
Ach so, ja. Die Catwurst ist die Antwort auf den Hotdog aus Ost-Berlin. Also es gab im Westen halt dann den Hotdog und man wollte halt in der DDR irgendwie auch sowas haben, weil Würste, das ist einfach mal so das Essen für den Arbeiter.
Ja.
Und dann hat man etwas erfunden, was man Catwurst genannt hat, auch... Was auch wirklich gut durchdacht ist. Da kommt immer so dieses, ich will jetzt die deutschen Ingenieure nicht zu sehr loben, weil sie ja auch negativ aufgefallen sind. Aber es war eben die Überlegung, wenn man das so macht, wenn man als ein Brötchen nimmt und das, also die Brötchen werden ja schnell weich und matschig oder, also wenn sie verpackt sind und sonst werden sie trocken. Und dann könnte man dies ausbacken und da hatte man, die Brötchen so drüber gestülpt über so Heizstäbe und dadurch wurden die halt aufgebohrt, es wurde Platz geschaffen für die Wurst und auf der anderen Seite waren sie zu, also noch geschlossen. Und dann kann man die Wurst in die Soße tunken, dann da reinstecken, jetzt habe ich auch Soße gesagt, Soße, ja. Dann fällt das Würstchen da rein und es kann unten nicht auslaufen und man hat die Soße mit dem Würstchen und kann da schön reinbeißen und das essen. Also es ist an sich eine super praktische Sache. Also eigentlich ist sie dem Hotdog überlegen, denn ich weiß nicht, wer Hotdogs gegessen hat, weiß doch, dass es immer eine wahnsinnige Schmiererei ist. Wenn man den Hotdog entsprechend belegt mit Röstzwiebeln und Ketchup und Senf, dann quillt das da raus und man hat dann überall den ganzen Schmier und das ist doch nichts. Also das ist doch gerade für das effiziente Essen für den Arbeiter nicht geeignet. Und deshalb ist halt die Catwurst eben auch das überlegene Produkt. Und
da würde mich irgendwie echt mal interessieren, also ich meine, es gibt was Catwurst-ähnliches auch noch im deutschen Sprachraum, aber nicht in der DDR, nämlich die Bosna in Österreich. Ob es da irgendwie eine Verbindung gab. Ob das irgendwie...
Möglicherweise.
Ja.
Müssen wir mal nach Bosna suchen. Und sonst muss da der Artikel angelegt werden, der wird dann wahrscheinlich für irrelevant erklärt werden und dann kommen sie irgendwie auf den Trichter, dass die Catwurst auch gesperrt werden muss.
Nein, Bosner gibt es natürlich in der Wikipedia.
Ah ja. Gut.
Also am besten natürlich mit Käsekreiner.
Käsekreiner, ja.
Was dann aus irgendwelchen obskuren Gründen Kafka-Bosner heißt. Mhm. Vielleicht, weil es besonders Kafka-esk schmeckt. Ich weiß es nicht.
Aber ist denn das unten zu, das Brötchen? Das Brötchen sieht hier sehr offen aus, wenn ich das mal so sagen darf. Auf dem Foto mit der Bosner Hand. Das Foto mit der Catwurst Hand ist übrigens auch von mir. Ist nur nicht meine Hand. Aber ich habe das Foto gemacht. Auf der Catwurst Seite. Naja, wie gesagt, also das ist schon sehr interessant. Also ja, wir sind von OpenStreetMap abgekommen. Also ich habe auch bei OpenStreetMap mitgemischt und ich habe auch da Dinge erforscht. Also in Bamberg gibt es eine Straße ohne Namen. Also in der Altstadt, da muss man sich vorstellen, ist so eine mittelalterliche Stadt, wo sowieso alles durcheinander geht. Und da gab es halt ein Stück Straße und das hatte keinen Namen. Stand da nicht. Ich habe die Leute gefragt, die da ihre Geschäfte haben. Also da gab es mehrere Geschäfte in der Straße und keiner wusste es, beziehungsweise bestand keine Einigkeit. Und dann bin ich extra das Vermessungsamt kontaktiert mit so ihren seltsamen Öffnungszeiten.
Ja.
Da kann man dann Karten konsultieren und zwar irgendwie donnerstags von 10.45 Uhr, weiß ich nicht, 12.50 Uhr oder so. Und zu der Zeit konnte ich irgendwie nicht. Und dann hat mir die freundliche Dame dann doch am Telefon eine Auskunft gegeben und hat mir gesagt, dass es sich hier um die Karolinenstraße handelt. Das Problem ist aber, das kann eigentlich nicht die Karolinenstraße, also es ist in der Tat offiziell die Karolinenstraße, aber die Karolinenstraße geht, diese Straße stößt auf die Karolinenstraße. Das hat zur Folge, dass plötzlich die Karolinenstraße eine Straße ist, die aus mehreren Straßen besteht.
Das gibt's häufig.
Ja, das gibt's häufig, ja, ja. Naja, und das ist mein ganzer Stolz, dass ich das dann über OpenStreetMap gemerkt habe, wie die Lage wirklich ist und eben auch hingewiesen habe auf meine Nachforschung. Also habe ich einen winzigen Beitrag auch geleistet. Naja, ich habe noch ein bisschen mehr auch gemacht. Also
nein, das ist wirklich toll. Da kann man irgendwie alle, die gerade zuhören, auch wirklich nur drauf auffordern, irgendwie es ist wirklich sehr befriedigend, zum Weltwissen beizutragen.
Ja.
Es macht einfach echt Spaß. Und bevor man sich halt irgendwie den Abend mit Serien gucken oder so. Nee, Serien sind auch toll.
Ja, aber vor allen Dingen kann man da auch Datenbanken erstellen.
Richtig, genau.
Nein, einfach kann sich konstruktiv damit beschäftigen.
Das Wissen, das man hat, zu teilen, das ist einfach eine ganz, ganz schöne Sache.
Also ein Freund von mir, der zum Beispiel Serien gerne auf Deutsch sieht, manchmal sehe ich es ja wirklich lieber im Original, der passt dann die Serieninformationen, die sind den einschlägigen Datenbanken gibt, dann immer an und schreibt die deutschen Fassungen dazu. Ja, und das ist ja auch nicht gerade dumm. Und
genau.
Denn ich meine, wenn ich eine Serie tatsächlich mal auf Deutsch sehe, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel weil sie im Original in einer Sprache ist, die ich jetzt nicht so gut verstehe, wie zum Beispiel Echte Menschen, was ja eine schwedische Serie ist.
Ja.
Schwedisch ist Bei Duolingo kann man sich das auch erschließen, aber es ist jetzt einfach entspannter, wenn ich das auf Deutsch sehe. Dann will ich natürlich auch die deutsche Beschreibung dazu haben und jetzt nicht noch eine dritte Sprache, nämlich Englisch.
Ja. Ja,
und dann ist es ganz gut, wenn jemand da ist, der dann die deutsche Beschreibung auch macht. Ja. Ja, also ich finde das auch schon gut. Wobei wir jetzt hier bei einer Art von Datenbank sind, die zwar auch die Community nutzt, aber sie eigentlich ausbeutet, weil es letztlich kommerzielle Produkte sind, nämlich IMDb und ähnliches.
Genau, sind sicherlich auch Internetdatenbanken und die Welt sähe anders aus, wenn es sie nicht gäbe, aber es sind nicht diese massenkollaborativen, community-gestützten Datenbanken, von denen wir so begeistert sind. Aber
ja.
Ausbeutung, naja, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ja,
Ausbeutung
ganz anderes Ding.
Ja, na, ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn man bei sowas mitwirkt, also wenn ich bei sowas mitwirke, also gerade auch bei der IMDb, ich habe es eigentlich immer vermieden, bei der IMDb irgendwas einzutragen, weil ich mir immer gedacht habe, das tue ich jetzt eigentlich nicht für die Allgemeinheit, sondern auch dafür, dass die IMDb-Leute dann möglicherweise ihr Produkt verkaufen bzw. Werbung verkaufen.
Ja.
Das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem mit den Wikis, ne? Also auch Memory Alpha, ne? Ist natürlich auch die ganze Werbung, die da kommt. Gut, bei mir kommt jetzt nicht so viel Werbung, weil ich über einschlägige Adblocker verfüge, zum Glück.
Ja.
Aber da ist irgendwie nicht so das gleiche Gefühl. Also bei der Wikipedia oder OpenStreetMap, da habe ich wirklich so das Gefühl, no, da kann ich frei alles abwerfen. Und bei diesen anderen Sachen, weiß ich, du bist ja engagiert bei Memory Alpha. Was sagst du dazu?
Naja, bei Memory Alpha hilft, also ich habe auch oft das Gefühl, dass ich das halt für irgendeine Firma mache. Auf der anderen Seite sind die Daten eigentlich auch frei und man könnte sie auch für, also im Sinne von juristisch gehören sie ja nicht unbedingt Wikia, sondern den Urhebern, beziehungsweise gehören eigentlich der Allgemeinheit. So,
ja.
Das ist Creative Commons.
Gut, also Wikia ist vielleicht auch noch das Beste von diesen Projekten, die halt Geld machen mit
Ich glaube, da geht jetzt gerade ganz, ganz viel durcheinander. Mhm. Also da könnte man jetzt urheberrechtsnördig ein ganz, ganz großes Fass aufmachen. Also wenn was Creative Commons ist, dann heißt das ja einfach nur, dass ich ohne besondere Rücksprache das in irgendeiner Art und Weise weiterverwenden kann. Das heißt ja nicht, dass es keinen Urheber gibt. Dann gibt es ja, also das ganze Creative Commons System basiert darauf, dass es einen Urheber gibt und dass dieser Urheber halt sagt, unter den und den Bedingungen kannst du das weiter benutzen. Mhm. Also der gibt nichts ab oder so. Dann gibt's aber bei den klassischen Datenbanken, was weiß ich, irgendwie eine Temperaturdatenbank oder sowas. Mhm. Die einzelnen Daten, die liegen typischerweise unterhalb von dem, was man so als Schöpfungshöhe bezeichnet. Das heißt, das sind Informationen. Das ist jetzt was anderes als ein Artikel, den ich in ein Wiki reinschreibe, wo ich ganz klar sagen kann, da ist eine gewisse Schöpfungshöhe, das kann auch urheberrechtlich geschützt sein. Aber so eine Temperaturangabe zu einem bestimmten Zeitpunkt oder sowas, das ist ein Datum, genau. Und da ist so gesehen jetzt erstmal kein Urheberrecht dran möglich. Das ist erstmal frei.
Ja, ja.
Wobei ein Text, den ich für ein Wiki verfasst habe, ein Text, also ein Werk ist.
Genau, genau.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, wir können das auch gerne. Wir hatten das im Vorgespräch gesagt, über das Thema wollen wir auf jeden Fall mal sprechen.
Mhm.
Können wir das an der Stelle auch vor? In Europa ist das nämlich alles ein bisschen komplizierter.
Ah ja, ja, dann machen wir das jetzt. Das passt eigentlich ganz gut mit der Datenbankdirektive.
Ja. Genau, also erstmal habe ich halt so ein einzelnes Datum. Da ist ganz klar, ne? Also Schöpfungshöhe ist nicht gegeben und ich muss dann irgendwie nicht, wenn ich sage, um die Uhrzeit was so und so warm in Berlin, muss ich nicht sagen, diese Datumsangabe wurde Ihnen präsentiert von, sondern das ist erstmal als einzelnes Datum irgendwie nicht schützenswert und weiterverwendbar.
Mhm.
In Europa hat man sich 1996 hat man sich überlegt, wir müssen die europäische Datenbankindustrie fördern. Und wir brauchen etwas ganz Spezielles. Wir brauchen ein europäisches Datenbankrecht. Und da hat man sich überlegt, dass, die einzelnen Daten sind nicht schützungswürdig, aber der kuratorische Akt der Zusammenstellung soll unter ein eigenes Recht stehen. Das ist nicht das Urheberrecht, sondern das ist ein Recht, das für sich selbst steht. Also in der Juristensprache heißt es dann schön auf Latein, das ist ein sui generis Recht.
Mhm.
Und dieses sui generis Recht für Datenbanken wird realisiert durch etwas, das nennt sich Europäische Datenbankdirektive. Und die Europäische Datenbankdirektive sagt halt, liebe europäische Länder, sorgt dafür, dass für Datenbanken nochmal ein spezieller Schutz gilt. Das, was da zusammengestellt wird, an sich kann Public Domain sein, was da drin steht. Aber dieser kuratorische Akt des Zusammenstellungs, dadurch entsteht etwas Neues.
Mhm.
Das Problem ist, dass den meisten Leuten das überhaupt nicht klar ist. Also Wissenschaftler, die jetzt irgendwie Daten zusammenführen oder so, schaffen damit etwas, was ein eigenständiges Recht hat, dieses Datenbankrecht. Und sie würden das gerne mit anderen Leuten teilen, aber solange sie nicht sagen, ich verzichte hier auf meine Datenbankrechte an der Zusammenstellung, bleibt das erstmal so bestehen. Das heißt, dieser Schritt, ich verzichte darauf, muss halt explizit gemacht werden. Mhm. Gerade für diese Open-Data-Bewegung oder so ist das zumindest ein theoretisches Problem. Also da ist eine Rechtsunsicherheit, die halt über den Köpfen schwebt, auch wenn es außer Praxis halt sehr, sehr selten ist, dass Leute sagen, da sind meine Datenbankrechte berührt worden. Das andere Problem ist dann halt, so wie diese Richtlinie formuliert ist, ist sie sehr, sehr schwammig. Für die Richtlinie ist halt zum Beispiel auch eine Karte, die auf Papier ist, so eine klassische Falk-Straßenkarte oder so, ist eine Datenbank. Denn sie hat irgendwie Punkte, die halt für sich stehende Informationen hat oder so. Bei OpenStreetMap ist es irgendwie ganz klar, weil da ist ja auch tatsächlich eine Datenbank dahinter. Aber selbst so eine Papierkarte wäre eine Datenbank im Sinne der europäischen Datenbankrichtlinie, ist auch schon so gerichtlich festgestellt worden. Gab's,
wenn ein Werk 1:1 einfach nur die Realität darstellt, ist auch fraglich, wie weit man das denn überhaupt als ein Werk betrachten kann. Also
ja, aber wie gesagt, durch die Zusammenstellung von Sachen, die halt...
Ist es halt kein Werk, sondern eine Datenbank,
die für sich selbst nochmal geschützt
genau,
ist.
Genau, genau.
Das ist alles irgendwie, glaube ich, nicht so richtig durchdacht worden und sehr, sehr schwierig. Das ist halt auch von der EU dann mal 2005 evaluiert worden. Da kam dann halt raus, wirtschaftlich hat das alles nicht so richtig viel gebracht. Also wen wundert's, es gibt keine europäische Datenbankindustrie, die jetzt irgendwie führend in der ganzen Welt ist. Hängt da niemand so richtig dran an diesem Datenbankrecht, das es halt in der EU gibt und sonst in der zivilisierten Welt nirgendwo sonst. Die Schlussfolgerung von dieser Evaluation war dann halt, so richtig ökonomische Auswirkungen konnten wir jetzt nicht feststellen. Allerdings der administrative Aufwand der Abschaffung wäre jetzt ein bisschen zu hoch, deswegen lassen wir das erstmal.
Aha.
Und das war halt vor über 10 Jahren.
Kann ja sein, dass es doch mal relevant wird jetzt.
Und seitdem ist da irgendwie nie jemand dran gegangen. Ich würde halt sagen, bei dem, was im Moment in der EU passiert, mit wir rollen das Urheberrecht nochmal ganz neu auf und die Kommission muss jetzt irgendwie vorlegen, wäre das schon sehr, sehr schön, wenn jetzt auch diese europäische Datenbankrichtlinie endlich mal überarbeitet und der Realität angemessen wäre. Dafür spricht halt auch, dass das Europäische Parlament sich dafür ausgesprochen hat, dass die Kommission das mal bitte prüfen soll, ob die Datenbankrichtlinie nicht auch abgeschafft werden kann. Also da hatte eine Abgeordnete aus den Niederlanden und Julia Reda, die Piratin im Parlament, die haben da vorgelegt und haben gesagt, darüber soll mal abgestimmt werden. Das Europäische Parlament hat sich da angeschlossen. Also da könnte sein, dass jetzt irgendwie dieses Jahr auch noch mal was passiert und dass wir diese europäische Datenbankrichtlinie, die so eine komische Rechtsunsicherheit für diese offenen Datenbanken schafft, dass das vielleicht dann irgendwann der Vergangenheit angehört.
Ja, das wäre ja gut. Ja. Also das ist wirklich, wirklich, glaube ich, ein Problem, wenn man da so seltsame Rechts ändert. Aber ich kann das nachvollziehen, dass man sich gedacht hat, Mensch, hier können wir irgendwas machen und die neue Einnahmequelle hier und so.
Das war alles irgendwie gut gemeint, aber ja, gut gemeint ist halt nicht unbedingt gut gemacht.
Ja. Das ist es, genau. Ja. Ich sehe gerade, der Alex hat dankenswerterweise das Podcast-Studio hier von und rum gefunden in der OpenStreetMap. Jetzt steht da aber Wheelchair Limited. Das stimmt hier eigentlich gar nicht, denn wir haben zwar im Hof 2 Stufen, aber wir haben extra dieses sehr dicke Brett hier stehen, damit wir
das... Da müsste man ja erst fragen, also das ist
ja... Ja, okay.
Das ist schon nicht sehr rollstuhlfreundlich.
Wir können halt, also Rollstuhlfahrer können hier rein, das ist also vorgesehen, aber natürlich können wir nicht das Haus umbauen.
Genau.
Das Problem.
hatten wir die WheelMap.
Ja, da sind wir jetzt. Genau das ist natürlich jetzt ein guter Übergang zur WheelMap. Deshalb habe ich das jetzt gerade auch gesagt. WheelMap, sag du. Ich schreibe dir mal den.
Die WheelMap war so ein Projekt oder ist immer noch so ein Projekt, wo jemand, ich glaube, das war Raul Krauthausen, ich weiß nicht, ob er auf die Idee gekommen ist oder ob jemand auf ihn zugekommen ist, dass man die OpenStreetMap auch dafür nutzen könnte, also Städte und Einrichtungen, die Betretbarkeit und Benutzbarkeit von Einrichtungen in Städten und Dörfern in einer Karte zu erfassen, sodass man die als jemand, der darauf angewiesen ist, dass man zum Beispiel mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl oder ähnlichen Dingen halt auch in eine Ladengeschäft oder eine Einrichtung benutzen kann. Also wenn jetzt irgendwo an einem Geschäft 5 Treppenstufen sind, dann ist das Geschäft nicht relevant für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, unter Umständen. Der würde dann nicht dahin gehen, weil da könnte er ja gar nicht so einfach reinkommen. Oder wenn da keine Toilette ohne Stufen oder nicht behindertengerecht ist, dann hat er ein Problem. Und diese WheelMap macht nichts weiter, als die OpenStreetMap anzuzeigen. Und sie zeigt einem möglicherweise relevante Orte an. Und ob dieser Ort rollstuhlgerecht ist. Und die ermöglicht es einem auch einfach, quasi diese Daten einzutragen. Also um irgendwas in der OpenStreetMap beitragen zu können, muss man sich einen Account anlegen, man muss wissen, wie dieses ganze System funktioniert und muss Tags auswendig lernen oder möglicherweise nur wissen, wo sie sie nachschlagen können. Und das sind alles viele Hürden und die WheelMap ist nichts weiter als ein User-Interface, mit dem man das einfacher hat. Man sieht einen Punkt, man sieht zum Beispiel ein Restaurant auf der OpenStreetMap und es ist grau und grau bedeutet, man weiß nicht so genau, man weiß überhaupt nicht, ob das jetzt rollstuhlfreundlich ist oder nicht. Und wenn man draufklickt, dann kann man da auswählen, kann man eben angeben, ob es rollstuhlfreundlich ist oder nur teilweise oder gar nicht. Und dann wird diese Information halt in der OpenStreetMap übertragen. Es ist halt nur ein User-Interface für die OpenStreetMap, aber viel hilfreicher, weil einfacher zu bedienen.
Ja, klar. Naja. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Also, finde ich. Ja, gut. Es gibt ja noch weitere Weiterentwicklungen von OpenStreetMap oder Sachen, die auf OpenStreetMap aufbauen. Ich meine, das ist ja auch tatsächlich eine gute Grundlage für vieles.
Ja, das Schöne an Geodaten ist, man kann sich entscheiden, was man davon eigentlich zeigen möchte. Also, gutes Beispiel ist dieses es wird wirklich vieles aufgeschrieben, was man wo findet. Es gibt zum Beispiel, ich kenne zum Beispiel Feuerwehrmänner, die tragen die Positionsdaten von Hydranten ein. Die sind jetzt für den normalen Benutzer wahrscheinlich irrelevant, völlig irrelevant, aber für den Feuerwehrmann total hilfreich in der richtigen Situation. Und alle Informationen, die irgendwie geografisch erfasst, also die irgendwie grafisch abbildbar sind, sind in der OpenStreetMap willkommen. Werden aber unter Umständen nicht angezeigt auf der Karte, die man auf openstreetmap.org findet. Aber es gibt da zum Beispiel, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, die Hydrantenkarte Deutschland, die OpenStreetMap Hydrantenkarte und da sieht man dann hervorgehoben, wo sich welche Art von Hydrant befindet, zum Beispiel. Das sind, wie gesagt, die Daten kommen aus der OpenStreetMap, aber die Anzeige ist quasi maßgeschneidert. Und das ist das Schöne an der OpenStreetMap, man kann praktisch alles erfassen, was irgendwie geht und wenn es irgendjemand interessiert, dann kann er sich das praktisch da queryen und anzeigen.
Also ich finde ja Verbindung mit meinem Thema, dem Hackerbrowsen, es gibt eine Mate-Karte, wo ich dann halt genau sehen kann, wo ist der nächste Ort, wo ich irgendwie Mate bekommen kann.
Und so. Ist jetzt hinfällig, aber.
Ja, ist auch doch, kommt drauf an, wo man ist. Also in Berlin, Berlin geht man zum nächsten Späti, aber es gibt ja auch noch Orte außerhalb von Berlin und da muss man zum Teil dann ganz schön lange fahren, bis man irgendwie einen Ort findet, wo man Mate trinken kann. Und ja, das ist halt auch eine Information, wo man halt sagen kann, also so ein Quatsch interessiert mich halt nicht und das ist nicht etwas, was ich jetzt auf einen Stadtplan drucken würde, aber für die richtige Zielgruppe kann das irgendwie lebensnotwendige Information sein.
Ja.
Oder ein tolles Szenario, was zum Beispiel auch direkt auf der OpenStreetMap-Webseite ist, eine Straßenkarte ist zwar hilfreich, aber manche Leute brauchen bestimmte Art von Karten, also bestimmte Arten von Straßen sind interessanter, nämlich die, die für Fahrräder ausgelegt sind.
Ja.
Da gibt es dann zum Beispiel, kann man auf die OpenStreetMap-Webseite gehen und auf die Layer-Ansicht gehen, ich weiß nicht, Ebenen oder so, und da kann man unter anderem auswählen Cycle Map und dann sieht man eine Karte, die für Fahrradfahrer interessant ist. Das heißt, da sind hervorgehoben Fahrradwege, Fahrradstraßen oder auch Fahrradläden oder Reparatur, also wo man sein Fahrrad reparieren kann und so weiter. Und das ist auch nochmal, wie gesagt, dieselbe Karte, aber andere Details sind hervorgehoben. Dasselbe gibt es auch für öffentliche Verkehrsmittel.
Was ist denn Humanitarian?
Das wird, glaube ich, einfach nur genutzt. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht.
Humanitarian OpenStreetMap ist ein Projekt, um für Rettungsorganisationen in Katastrophengebieten spezielle Karten zu machen.
Aber ich weiß nicht, was daran speziell ist. Sie sieht schön aus.
Naja, also wenn ich halt irgendwie so eine Rettungsaktion machen will, dann interessieren mich halt Informationen wie wo sind die Brennpunkte, wo brennt's halt irgendwie gerade, und solche Sachen muss ich dann halt irgendwie unter Umständen in Echtzeit halt irgendwie auf eintragen können, ne?
Das ist minimalistisch, es gibt Taxistationen, Krankenhäuser.
Krankenhäuser sollte es auf jeden Fall. Also
Feuerwehrzentrale, Botschaften.
Also zum Beispiel Disaster Mapping haben sie hier, da geht es um Rettung von Erdbebenopfern in Nepal 2015. Es ging um westafrikanische Ebola-Epidemie, alle solche Sachen, die halt dann auf Karten darstellbar sind.
Mhm. Ja, also ich denke, auch bei Flutkatastrophen und so ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich gucke hier gerade schon mal da an der Elbe, ob man da irgendwelche Sachen sieht. Schwer zu sagen. Aber also ich denke, da gibt es sicherlich, oh, da ist ein Feuer eingezeichnet. Was sehe ich denn da? Oder ist das halt das Feuerwehr?
Ich glaube, das ist eine Feuerwehr.
Ah ja, okay. Na, das könnte die Feuerwehr sein. Ne? Muss man mal anklicken, dann sieht man das vielleicht. Naja, wie gesagt, also da gibt es halt schon interessante Aspekte, die man da nehmen muss. Ah ja, doch. Also das ist hier nicht uninteressant.
Ich mache mal noch in die Shownotes die Open Fire Map. Das ist die mit den Hydranten.
Okay, da hatte ich schon, glaube ich, was eingetragen wegen Hydranten. Da schreibt das einfach dahinter.
Genau, aber Humanitarian OpenStreetMap mag ich irgendwie sehr, sehr gerne. Das sind halt Leute, die ja dieses Welt verbessern und Gutes für die Menschen tun, verbinden mit Geokoordinaten-Nerdtum.
Ja.
Und die Kombination ist halt dann auch erst möglich seit dem Internet und seit Massenkollaboration in Datenbanken.
Mhm, Ja, man hat ja gesehen, dass sowas nützt. Gerade deshalb habe ich ja verwiesen auf die Flutkatastrophe. Da haben ja verschiedene öffentliche Verwaltungen so ein bisschen versagt. Dann gab es ja tatsächlich freiwillige Helfer, die halt Einsätze organisiert haben mit Hilfe von OpenStreetMap.
Mhm.
Und das finde ich schon beeindruckend. Und auf dem Kongress, das könnten wir auch mal verlinken, auf dem Chaos Communication Kongress gab es ja einen Vortrag über den Kampf gegen Ebola mit Hilfe von freier Software. Und das fand ich ganz beeindruckend. Also ich meine, dass eben gerade solche Aktivitäten maßgeblich dazu beigetragen haben, dass man der Epidemie Herr wird, fand ich schon irgendwie beeindruckend.
Mhm.
Und da sieht man eben auch, dass es eben mit anderen Mitteln nicht so gut geht. Ne? Denn wenn die Strukturen zusammenbrechen, ja, dann braucht man eben, dann sind halt die Angebote, die die Regierung macht, vielleicht gerade nicht mehr erreichbar. Aber eben sowas wie OpenStreetMap oder so ist erreichbar. Und da hat man natürlich dann ganz andere Möglichkeiten. Also ganz wichtig. Also den Vortrag werde ich auch nochmal raussuchen und verlinken. Ich fand den sehr beeindruckend. Also weil es einfach zeigt, dass freie Software insbesondere da eben auch ganz, ganz wichtig ist. Aber wo wir bei OpenStreetMap sind, da muss ich dann aber auch nochmal auf die OpenStreetMap kommen. Ne? Das ist ja auch ein sehr interessantes Projekt. Da geht es halt um die Meere, die ja auch verkartet werden.
Flüsse und Seen.
Flüsse und Seen, klar. Aber bei den Meeren gibt es ja noch ein besonderes Problem, dass da jetzt schon, da gibt es halt viele Karten, die man eben auch braucht, die zum Teil auch vorgeschrieben sind, dass man die auf seinem Schiff dabei haben muss, die halt alle sehr teuer sind, weil da alle Leute versuchen, da irgendwie was, da irgendwie noch Profit rauszuschlagen. Und es gibt ganz wenig, gibt ganz wenige Online-Angebote und eben schon gar keine kostenlosen oder freien. Und da ist natürlich OpenStreetMap wirklich ganz, ganz wichtig, wo ja ganz verschiedene Informationen eingetragen werden, also bis hin zu Wetterinformationen und Meerestiefen und so. Und das eben auch alles per Community und möglicherweise auch sehr genau und dann eben auch sehr hilfreich. Denn ich meine, wenn das nicht die Community macht, dann macht das halt irgendein Vermessungsamt, was aber nicht jeden Tag die Daten sammelt. Aber das finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Projekt.
Ja, auf jeden Fall.
So, ja, das habe ich auch schon eingetragen in die Shownotes. Was haben wir dann noch? Also, ich habe noch als Projekt das VeganWeb aus Tschechien. Das ist mir deshalb aufgefallen, also ich bin ja ein häufiger Zugfahrer und ich stellte mir die Frage, also ich musste nach Dresden fahren zu den Datenspuren, was heißt ich wollte nach Dresden zu den Datenspuren fahren, das ist so ein CCC-Event, was immer so im September, Oktober stattfindet. Dieses Jahr, glaube ich, am 22. und 23. Oktober 2016 in Dresden. Das ist ein Event, wo man einfach so hin kann und rein kann. Das ist halt völlig offen und ohne Eintritt und so. Da gibt es halt Vorträge und Workshops zu Fragen, die so das CCC-Umfeld interessieren. Und eigentlich eine der schönsten Veranstaltungen dieser Art, muss ich sagen, in Deutschland. Also es lohnt sich, da hinzukommen. Und jetzt kann man ja von Berlin nach Dresden fahren. Das sind so 2 Stunden und da fahren halt so Eurocities. Und die kommen aus Österreich, aus Tschechien und aus Ungarn. Und da ist es jetzt wichtig, dass man den richtigen Zug nimmt. Nämlich der Zug sollte einen Speisewagen aus Tschechien oder Ungarn haben. Vielleicht auch aus der Slowakei, aber es sind, glaube ich, vor allem tschechische und ungarische.
Okay.
Denn da isst man besser. Also wenn man einen österreichischen Speisewagen vorfindet, sollte man vorher essen. Aber wenn man einen deutschen Speisewagen, ja, wollen wir gar nicht reden, die haben das, die Bezeichnung Speisewagen gar nicht verdient. Die heißen ja jetzt auch Bistrowagen und so aus guten Gründen. Ja, aber in den tschechischen und ungarischen wird also so richtig gekocht, so richtig mit Pfannen und so richtig mit handwerklicher Leistung. Also zum Beispiel werden die sogenannten Nockerln da auch noch handgeschabt, bevor sie gekocht und ausgegeben werden. Es gibt auch tschechisches Bier, es gibt Palatschinken, also alles, was das Herz begehrt. Man kann also gleich ein Mehrgangmenü zu sich nehmen. Es kostet auch alles viel weniger als bei der deutschen Bar und schmeckt halt wirklich lecker. Und jetzt muss man natürlich zusehen, dass man einen richtigen Wagen bekommt. Und nachdem mir es eben mal passiert ist, dass ich eben so einen österreichischen hatte, wo es dann das deutsche Angebot gab, mehr oder weniger, aus der Mikrowelle, habe ich gedacht, ich muss darauf achten. Und dann habe ich gesucht und gesucht nach Zugzusammensetzung und ähnlichem und Train Composition und so. Und dann fand ich eine tschechische Website, also diese Wagon-Webseite, die ich leider jetzt schon wieder geschlossen habe, sodass ich den Link jetzt nicht zur Hand habe. Aber wird sich leicht wieder finden. Da ist es doch. Ja, heißt, wie man sich denken kann, VeganWeb, also mit V vorne, CDZ, genau. Und ja, da findet man jetzt die Zusammensetzung dieser Züge und nicht nur das, da gibt es halt auch Leute, die auch noch fotografieren, sodass man das auch noch sehen kann, wie der Wagen genau aussieht und so. Eigentlich ist das was ich auch von der Deutschen Bahn erwarte, dass sie sowas bereitstellen, tun sie ja aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ja, da kann ich dann jetzt einfach nachschauen. Und das habe ich dann bisher getan und hatte immer Erfolg, hat auch immer gestimmt, die Information. Also ja.
Naja, da ich weiß, dass die Deutsche Bahn irgendwie gerade sehr großes Interesse an Open Data Projekten und Experimenten hat, sollte uns da jemand zuhören, der da irgendwas in der Richtung macht, das wäre jetzt irgendwie eine interessante Information.
Ja, ja, das wäre wirklich
könnte man dann
interessante
auch,
Information.
Könnte man auch gerne als offenen Datensatz direkt von der Quelle, und das müssten dann nicht Freiwillige eintragen.
Ja, genau. Naja, obwohl, wenn du den Datensatz von der offiziellen Quelle hast. Also erstmal weißt du nicht, ist das wirklich zuverlässig. Zweitens fehlt die Photo Gallery, ne? Würde ich mal. Ich vermute mal, dass die Deutsche Bahn, die haben zwar Fotos von ihren Zügen, aber so, naja, also da müssen schon die Pufferküsse ran, die halt dann wirklich die Züge fotografieren. Und also das hat schon was, wenn man das dann auch noch als Abbildung hat und so. Also ich finde, das ist einfach, ja, das ist eine gute Sache, also wenn da auch noch Freiwillige mitarbeiten. Aber natürlich wäre alles viel schöner, wenn es das eben auch irgendwie offiziell gäbe. Genau. Ja. Ja. Gut. Was haben wir noch auf der Liste? Wollen wir gleich gucken. Also Wagonweb muss ich jetzt hier noch
ein, ja, wo du bei Zügen bist, es gibt ein, auch wieder so ein Seitenprojekt oder einen Seitenarm der OpenStreetMap Community, und zwar ist es die Open Railway Web, Open Railway Map. Ist auch wieder nur eine Ansicht der OpenStreetMap-Daten, aber eben fokussiert auf Züge und Schienen und so weiter.
Mhm. Stimmt, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Man sieht auf normalen Karten und auch bei OpenStreetMap unter Umständen jetzt nicht so gut, wie die Zugverläufe sind, weil das doch alles immer auf andere Verkehrswege zentriert wird. Und ja, das ist halt dann manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. Und das ist hier schon sehr gut. Ich sehe es gerade, sie haben mal einfach alles ausgegraut, was nichts mit Zügen zu tun hat. Dann haben wir tatsächlich die Straßenbahn.
Praktisch so ein Layer oben drauf.
Und die U-Bahn und jetzt die S-Bahn. Und also richtig, ich sehe schon. Also.
Da gibt es übrigens auch noch die ÖPNV-Map. Das ist eine Webseite mit einem Umlaut in der URL. ÖPNV-Map.
Ja, bitte tu es gleich in die Shownotes. Das, ja, aber wie gesagt, das ist natürlich auch schön, wenn man solche Sachen hat, weil man eben auch Brücken und Tunnel und sowas haben will und auch diese Kilometermarken und so. Ich weiß nicht, ob die hier eingetragen sind, aber ich habe früher, als man noch nicht im Zug verfolgen konnte, wo man gerade ist, was man heute immer noch nicht so gut kann, weil die entsprechende Seite von der Deutschen Bahn den Zug immer nur fahrplanmäßig fahren lässt, und wenn der jetzt gerade eine Stunde Verspätung hat, dann stimmen die Daten nicht mehr. Und wenn man dann rausguckt, dann sieht man halt im Vorbeifahren, insbesondere wenn der Zug besonders langsam fährt, die Entfernungsbezeichnungen so vorbeihuschen. Und da würde ich auch immer gerne auf der Karte das genau wissen, damit man genau weiß, wo man jetzt ist. Einfach nur, weil man eh nichts zu tun hat vielleicht gerade im Zug. Ja, und das sehe ich hier gerade nicht auf der Open. Aber sie haben hier die maximalen Geschwindigkeiten angegeben.
Ah. Ich glaube, darum ging es auch hauptsächlich.
Ah, interessant, interessant. Das Signaling, Max Speed. Oh, ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass die S-Bahn 80 Stundenkilometer fahren darf.
Nein, nur streckenweise.
Die dürften nur 60 Stundenkilometer fahren.
Ich habe auch schon
was gelernt.
Ich habe auch schon ein Projekt gesehen, wo jemand aus.
Werde ich gleich mal flattern hier.
Wo jemand aus den Kartendaten der OpenStreetMap praktisch Fahrpläne, nicht Fahrpläne, sondern Streckendiagramme erstellt hat. Ich bin der Meinung, das war auch hier, aber ich sehe das jetzt leider nicht.
Sehr schön. Hast du das schon eingetragen in die Shownotes alles? Sehr schön, sehr schön. Aber das sind natürlich sehr interessante Sachen, die man erstmal. Ja.
Ja, das ist ein ganz tolles Tool, wenn man wissen möchte, wo sich eigentlich genau diese Tramstation zum Beispiel befindet. Meistens ist da ja nur ein Punkt auf einer echten, auf einer normalen Karte.
Genau.
Ja. Und du möchtest eigentlich wissen, auf welcher Straßenseite du sein musst, wenn du die, also möchte ich jedenfalls, wenn du die, wenn du eine bestimmte Straßenbahn kriegen möchtest. Also ich stehe an Straßenbahnkreuzungen und weiß nicht, wo ich hin muss. Und
ja, man findet die wirklichen Haltestellen auch manchmal wirklich nur sehr, sehr schlecht. Ja.
Ja. Und dafür ist die öpnvkarte.de ganz, ganz toll.
Also hier, jetzt muss ich nochmal auf die Infrastruktur gehen. Dann muss ich nochmal gucken, ob ich hier die Haltestelle Mila-Straße auch genau finde. Zum Beispiel wäre für mich auch unter Umständen wichtig, ja, das ist jetzt schon sehr nerdig, ob man sich da unterstellen kann oder nicht.
Dafür gibt's, das wird zumindest erfasst in der OpenStreetMap. Da gibt es Amenity Shelter.
Gerade auf der also Infrastrukturkarte der Open Railway Map nicht. Da ist zwar die Haltestelle, die ist sogar die ist leicht verschoben, aber gut, das ist relativ genau. Interessant. Hier ist tatsächlich, es ist tatsächlich hier was eingezeichnet, was ich nicht interpretieren kann. Das könnte der Shelter sein. Dann wird es auch wieder stimmen. Denn die Haltestelle Mila-Straße ist nicht an dem Duplex-Kino, sondern ein bisschen da daneben. Also dann könnte das der Shelter sein, obwohl er mir jetzt ein bisschen groß vorkommt. Vielleicht doch besser, als man denkt. Ich bin begeistert. Das ist richtig gut. Da sehe ich noch interessante Dinge auf mich zukommen. Sehr schön. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch wir haben noch ganz andere Dinge. Wir haben hier noch, was steht hier? Nationalbibliotheken, D-Mods, Nationalbibliotheken. Wer kann was dazu sagen?
Naja, das sind halt irgendwie sozusagen die klassischen Datenbanken, die es schon immer gab. Also der Versuch halt, das, was so an Wissen publiziert wird, dann halt in der Form zu sammeln und durchsuchbar zu machen. Und natürlich sind das Institutionen, die im Moment auch gerade ganz stark sich digitalisieren und versuchen, auch diese Informationen dann ins Netz zu stellen. Und ich finde halt, die Deutsche Digitale Bibliothek ist ein spannendes Projekt. Mhm. Da passieren interessante Sachen. Die haben eine sehr, sehr interessante API, wo man dann halt durch diese Nationalbibliothek und die Daten, die sie da haben, zu Autoren, Personen etc. durchgehen kann.
Mhm. Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Ja. Na, das ist ja so ein bisschen auch alles durch die Wikipedia so ein bisschen stimuliert worden. Denn zunächst war so, ich kann mich an die Anfangszeiten der Wikipedia erinnern, da wollte die Deutsche Nationalbibliothek ihre Personendaten nicht in der Wikipedia sehen. Mhm. Da waren die dann sehr dagegen. Und dann hat irgendwie so ein Wandel stattgefunden. Ich vermute mal, bestimmte Leute haben da ordentlich Einfluss ausgeübt und dann plötzlich wollte die Deutsche Nationalbibliothek unbedingt in der Wikipedia sein.
Ja, da haben sich auf jeden Fall, also da ist einiges passiert und auch diese Sachen mit Normdaten, die es dann gibt, also da kann man jetzt irgendwie sehr bibliotheksnerdig irgendwie rangehen. Es gibt ein deutsches Normdatenverzeichnis, es gibt ein internationales Normdatenverzeichnis namens WIAF, das basiert auch mittlerweile komplett auf diesem Projekt, das wir da machen, Wikidata. Vielleicht kann ich da einfach mal zu Wikidata noch.
Das wäre das nächste Kapitel, was ich in Angriff hatte. Ich wollte nur, dass man jetzt nicht immer hin und her springt. Deshalb Fehler, wir machen mal noch ein paar Projekte.
Ja.
Und dann kommen wir sozusagen auf das Thema Wikidata. Aber ich glaube, die Zeit ist reif. Fangen wir einfach an.
Zeit ist reif. Zeit? Genau das haben wir uns nämlich auch gedacht. Also diese Idee, eine strukturierte Datenbank über das Wissen der Welt zu haben, die ist tatsächlich sehr, sehr alt. Also bei der ersten internationalen Veranstaltung Wikimania, wo die ganze Wikipedia-Bewegung weltweit zusammengekommen ist, in so einer Jugendherberge in Frankfurt am Main.
Dabei, ja.
Du warst dabei.
Ja, genau, ich habe da sogar irgendwie die Referentenbetreuung gemacht.
Genau.
Ich habe da meinen ersten Kontakt mit Richard Stallman gehabt.
Dann hast du sicherlich in der Referentenbetreuung auch den Danny Vrandicic gehabt und Markus Krötsch.
Ja, ja.
Und die haben damals etwas vorgestellt, das war 2005, richtig?
Mhm.
Genau, 2005. Die haben gesagt, es wäre doch ganz toll, wenn man die Fakten, die in Wikipedia drinstehen, wenn man die in Maschinen lesbar auch in einer Datenbank hätte und dann halt noch so eine Datensenke, so ein Datensilo oder so ein Datenfundus, finde ich eigentlich die schönste Übersetzung, hätte, wo Maschinen und Menschen das gleichermaßen rausziehen könnten.
Ja.
Und die Idee war halt, dass man ja dann halt nicht nur die Daten in Form von Aufsätzen hat, sondern die halt auch noch ausgezeichnet maschinenlesbar hat. Und Danny Vrandicic hat damals gesagt, hier, das ist auch gar kein Problem, wir können sowas jederzeit machen. Jemand, der sich mit MediaWiki auskennt, der kann sowas ja in ein paar Wochen sicherlich zusammenhacken.
Ja, es hat dann doch ein bisschen länger
gedauert. Denn 2012 war es dann soweit und das Projekt wurde in Angriff genommen. Und man hat sich einfach gedacht, ja, wir haben so viele Fakten und Grundlagen in der Wikipedia stehen, zum Beispiel, wie viele Einwohner hat diese Stadt, wer ist Staatsoberhaupt und so weiter. Das wäre doch ganz schön, wenn man das einfach in einer abstrakten Form in der Datenbank abgelegt hat. Mittlerweile hat die Wikipedia halt fast 300 Sprachversionen. Und wenn sich der Bürgermeister von Berlin ändert, dann ist das innerhalb von Sekundenschnelle in der deutschen Wikipedia geändert und sicherlich auch sehr, sehr bald in der englischen. Aber gerade diese kleinen Sprachen, wo sehr, sehr wenig Leute dran mitarbeiten, da wäre es doch einfach eine schöne Sache, wenn das dann automatisch aus irgendeiner Form von Datenbasis rauskommen könnte. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer Occitan, die Sprache, die man früher als Provençalisch, Occitanisch, genau, OC, Wikipedia.org. Und das ist irgendwie eine sehr, sehr kleine Community von also zweistellig oder sowas an Editoren oder noch weniger. Da hätte sich auch früher nie gelohnt, für die Leute eine Enzyklopädie zu drucken. Das sind einfach viel zu wenige. Ja. Jetzt gibt's halt die Möglichkeit, so eine Enzyklopädie im Internet zu machen. Und diese Grunddaten, die da auf der Seite stehen, in diesen Infoboxen, die kommen aus Wikidata. Wenn du da den Artikel zu Deutschland, Alemann oder so ähnlich aufschlägst, dann siehst du halt die Einwohnerzahl, die Flagge und so weiter. Das kommt alles aus Wikidata. Das heißt, Wikidata ist so die Ressource, die man da benutzen kann.
Ja, gibt noch andere. Ich meine, die Volapük, Wikipedia Volapük ist so eine Kunstsprache, die aber nicht so den Erfolg hatte von Esperanto. Da gibt es vielleicht, also wenn es hochkommt, ist die Sprecherzahl von Volapük, also wenn man richtig fließende Sprecher nimmt, zweistellig, könnte aber auch einstellig sein. Und trotzdem gibt es da eine Wikipedia mit, ich weiß nicht, wie viel, zigtausend Einträgen, die halt automatisch generiert wurden.
Wir sind im Moment gerade dabei. Wir wollen gerade diese kleinen Sprachen auch mit Hilfe von Wikidata ein bisschen fördern. Und zwar, ja, greife ich jetzt ein bisschen vor, aber es gibt den Plan, das wird irgendwie dieses Jahr dann auch starten, gerade bei so kleineren Sprachen, was weiß ich, Bengalisch oder Zulu oder sowas.
Was mit Klingonisch?
Klingonisch gab es mal, ist aber als funktionale Sprache nicht mehr als richtige Wikipedia. Aber wenn du halt irgendwie Sprachen in Indien oder in Südafrika gehst, da ist das Englische so dermaßen dominierend. Die Leute, die gebildet sind, die haben ihre ganze Schulbildung auf Englisch genossen und sind dann auch, ja, die schlagen dann auch Sachen oft in der englischen Wikipedia nach und sind nicht irgendwie daran interessiert, in der Sprache, die sie vielleicht zu Hause sprechen, auch nochmal einen Artikel zu schreiben.
Kann aber auch andersrum sein. Guck dir mal Spanien an. Es gibt auch eine Karte, wo alle, also die in Spanien existierenden realen Objekte verkartet sind, die in irgendeiner Wikipedia beschrieben sind.
Ja.
Und die meisten von diesen sind in der katalanischen Wikipedia und nicht in der spanischen Wikipedia. Weil einfach die Katalanen, da gibt es halt so viele, die davon beseelt sind, was für ihre Sprache zu tun, dass sie das dann auch wirklich, wirklich ganz intensiv tun.
Das ist die große Ausnahme. Die katalanische Sprachgemeinschaft ist einfach eine sehr, sehr aktive. Das sind sehr, sehr interessante, sehr, 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 sehr aktive und lautstarke Menschen, was ihre Sprache angeht, finde ich irgendwie sehr faszinierend. Aber ja, also gerade bei den kleineren Sprachen, was weiß ich, in Südafrika, Indien oder sowas, da ist das ein großes Problem. Deswegen kommen diese Sprachen, die halt eine große Sprecheranzahl haben, dann halt auch oft nicht aus dem Knick. Weil wenn du was googelst, dann findest du sofort den englischsprachigen Wikipedia-Artikel und das reicht dir dann halt. Da haben wir halt irgendwie gedacht, Naja gut, also diese Artikel, es gibt dann keinen Artikel zu Paris auf Zulu oder sowas vielleicht. Mhm. Aber was wäre, wenn es schon mal so eine Grundübersicht, das ist die Einwohnerzahl, das ist die Hauptstadt von Frankreich oder sowas, auf so einer Karte als Platzhalter gibt. Und dieser Platzhalter in Zulu könnte dann halt auch von Google indiziert werden. Das heißt, dann findest du schon mal diese Grundinformationen, kannst dann per Klick dann auch daraus ein Artikel machen, aber damit würden diese kleinen Sprachen ein bisschen mehr in Vordergrund, dass sie halt irgendwie diese Grunddaten schon mal beinhalten. Mhm. Das ist etwas, was wir jetzt irgendwie in der nächsten Zeit in Angriff nehmen werden. Das wird irgendwie dieses Jahr dann bei den kleineren Sprachen ausgerollt werden, auf der Grundlage von Wikidata. Eins der Wikis, die da dran teilnehmen, ist das Esperanto-Wiki, eowikipedia.org. Mhm. Und da gab es wohl mit der Programmiererin, die hauptsächlich diese Artikelplatzhalter macht, die hat dann angefangen, mit diesen ganzen Communities zu reden. Und da gab es wohl erst so ein bisschen reserviertes Verhältnis gerade mit der Esperanto-Community, weil man sie dann gegoogelt hat und da gab es so ein Missverständnis und man dachte, sie sei vielleicht ein Spion von der Sprache namens Ido. Mhm. Und da scheint es wohl ganz, ganz schlimme Streitigkeiten irgendwie zwischen dieser Abspaltung von Esperanto und Esperanto selbst.
Ich weiß gar nicht, dass es über Ido überhaupt eine Wikipedia gibt. Also Volapük weiß ich und da gab es auch Schwierigkeiten, weil eben die Volapük Wikipedia eben diese vielen automatisch erstellten Artikel hat, wo man dann gesagt hat, ist das überhaupt, kann man das überhaupt so machen? Das ist eigentlich nicht der Sinn von Wikipedia. Aber das ist halt bei der Esperanto Wikipedia schon anders. Aber dass es überhaupt eine Ido Wikipedia gibt, das ist mir ganz neu. Da muss ich jetzt mal gucken, was es damit auf sich hat.
Gut, nun gut, aber also das, was wir uns auch bei Wikidata gedacht haben, ist, die Welt funktioniert einfach nicht so, dass alle irgendwie Englisch sprechen und alle Sprachen sind ein Sonderfall dann von Englisch oder sowas, sondern wir werden das auch in der Datenbank so abbilden, dass wir erstmal halt diese Wissensgegenstände, die Items, in der Form haben, die halt übersprachlich funktioniert. Also die werden einfach durchnummeriert. Mhm. Ja, jedes Konzept, was es irgendwie gibt, hat eine Nummer, die fängt immer mit Q an und dann kommt eine Nummer. Und das ist dieser Wissensgegenstand. Und dieser Wissensgegenstand kann dann beschrieben werden mit Eigenschaften, mit Properties, die dann halt auch durchnummeriert sind. P irgendwas. Und so habe ich dann halt zum Beispiel Q64 ist Berlin. Das ist die Nummer für die Idee Berlin in Wikidata. Und das ist dann halt auf Deutsch mit dem Label Berlin gekennzeichnet. Englische Version davon wäre Berlin und koreanisch Berlin oder Bengnim. Und so kann ich dann halt für diese Q64 immer ein Label setzen und sag nicht irgendwie, da lege ich eine Sprache fest, sondern ich beschreibe das einfach mit verschiedenen Sprachen. Mhm. Das ist halt funktioniert übersprachlich für diese fast 300 Versionen, die wir da haben. Und funktioniert auch vor allen Dingen sehr, sehr gut. Und wenn ich dann halt diese Daten irgendwo reinziehen will, dann muss ich einfach nur die Namen dieser Labels übersetzen für diese Properties und für diese Wissensgegenstände.
Ja, das klingt erstmal wie ein guter Plan.
Klingt wie ein guter Plan. Da sind noch andere interessante Pläne dabei. Also eine Idee, die dann ganz von Anfang an auch umgesetzt worden ist, ist, dass es nicht ein reiner Key-Value-Store ist, also wo ich auf der einen Seite einen Schlüssel habe und auf der anderen Seite einen Wert und so, sondern dass die Realität, mit der wir irgendwie uns rumschlagen müssen, halt doch ein bisschen komplexer ist. Mhm. Das fängt damit an, dass viele Datenbanken so Dinge annehmen über die Wirklichkeit, die nicht immer von der Realität dann gestützt sind. Also man sollte halt zum Beispiel denken, jeder Mensch hat einen Geburtstag. Jeder Mensch hat auch einen Geburtstag, klar. Aber wenn ich dann sage, hier ist vorgeschrieben, fällt Geburtstag und da muss jetzt Tag, Monat und Jahr drin stehen, dann clasht das mit einer Realität, die wir in der Wikipedia haben, wo es irgendwie einen König gibt und wir wissen über den nur, der hat im 5. Jahrhundert gelebt.
Ja, genau. Wir wissen oft nicht genau, es gibt auch Leute mit zwei Geburtstagen, weil man sich da nicht festlegen konnte.
Zum Beispiel. Na? Oder wir haben beim beim Eintrag für Chelsea Manning, da
ja.
Welches Geschlecht trägt man da ein? Also am Anfang gab es bei Wikidata dann halt auch nur diese beiden Felder männlich-weiblich. Das hat sich irgendwie sehr, sehr ausdifferenziert. Jetzt sind da irgendwie, ich glaube nach dem letzten Stand, bis zu 7 Möglichkeiten, die da eingetragen werden können. Und das legt die Community halt auch selbstständig fest. Also da kann man auch absurde Sachen machen. Man kann sagen, diese Stadt ist mit dieser Person verheiratet oder so. Das wird dann schnell revertiert, weil es ganz offensichtlich Unsinn ist. Aber wir legen uns nicht fest, dass die Datenbank solche Logik eingebaut haben muss, sondern solche Sachen sind grundsätzlich erstmal möglich. Und das können auch Sachen nebeneinander stehen.
Die widersprüchlich sind.
Die widersprüchlich sind, ganz klar. Also
die chinesische Regierung sagt, es sind so viele Einwohner und außerhalb sagt man, es sind eigentlich weniger oder mehr.
Zum Beispiel könnte man so eintragen, wenn man dafür eine Quelle findet. Es gibt ein klassisches Beispiel, ist die Länge vom Rhein. Die ist eigentlich bekannt, aber es gibt halt einmal eine Messung, die dann, ich glaube, im Brockhaus stand und das war ein Fehler und das wurde halt immer wieder abgeschrieben und hat dann diese falsche Angabe, hat dann ja schon eine historische Relevanz entwickelt, auch wenn ganz klar ist, dass diese Aussage falsch ist. Und das kann ich halt auch in Wikidata eintragen, das kann ich dann noch durch Qualifier sagen, hier, das ist zwar falsch, aber das und das ist die Quelle dafür.
Naja, es gibt ja wirklich auch Sachen, die bei denen man nicht sagen kann, dass sie falsch oder wahr sind. Zum Beispiel, wenn man sich die Päpste anschaut, ne, da gibt es ja Päpste und Gegenpäpste und so, die es eigentlich gar nicht geben könnte. Und die müssen ja auch irgendwie erfasst werden. Und das ist jetzt zunächst mal im Text, kann man das wunderschön darstellen. Nur wenn du zum Beispiel dann schon so eine Timeline machen willst, wer wann auf wen folgt, ist das schon nicht ganz unwichtig. Oder wenn du die Zählung der Päpste nachvollziehen willst, dann ist es eben auch wichtig, dass es da möglicherweise jemanden zweimal gab.
Genau. Ich habe da so ein Videospiel gecrowdfundet und ich beobachte gerade, wie der Release-Termin von diesem Videospiel immer weiter nach hinten verzögert wird. Und wenn ich jetzt die Pressemitteilung lese, ja, es tut uns leid, wir müssen es jetzt noch 2 Monate nach hinten verschieben. Dann gehe ich in die Wikidata und füge einen weiteren Release-Termin hinzu mit einer anderen Quelle.
Ja.
Mit einer weiteren Quelle. Beim Flughafen PER. Das ist doch vielleicht bei Wikidata auch eine ziemliche Herausforderung.
Ja, ja. Also Zeit ist da auf jeden Fall so timey-wimey, wibbly-wobbly.
Aber gibt es so eine Art Qualifier, der sagt, diese Information ist wahr?
Nee, wahr nicht, aber es gibt, du kannst halt sagen, diese Information ist diejenige, die ich wahrscheinlich meine. Klassisches Beispiel ist halt bei den Staatsoberhäuptern oder was weiß ich, regierenden Bürgermeistern oder so. Natürlich ist Klaus Wowereit ein regierender Bürgermeister, aber er ist nicht der aktuelle. Das heißt, ich trage dann den Zeitraum ein und setze das dann halt auch auf, das ist wahrscheinlich nicht der Wert, den du suchst, sondern das ist ein Wert. Wohingegen der aktuelle Bürgermeister Michael Müller dann halt auf, das ist der Preferred Value, ich weiß gar nicht, wie das in der deutschen Übersetzung heißt, aber das ist der Wert, die, und da kannst du dann halt in der Abfrage sagen, gib mir nur das, was irgendwie diesen Wert hat, irgendwie das ist das, was jetzt irgendwie von der Community als vorzugsweise genommen wird.
Woher kenne ich denn so einen vorzugsweise Wert?
Da ist daneben ist so eine kleine Reihe von 3 Punkten. Mhm. Wenn das oben ist, das ist der vorzugsweise Wert. Wenn es in der Mitte ist, ist es irgendwie ein Wert. Und wenn es unten ist, ist es ein Wert, der deprecated, also eigentlich nicht mehr benutzt werden sollte, aber aus bestimmten Gründen trotzdem aufgeführt. Wie zum Beispiel diese falsche Meteranzahl vom Rhein, die halt einen gewissen historischen Wert hat, aber nicht der richtige Wert ist. Genau.
Also,
aber ich kann das halt auch alles ignorieren und sagen, die Realität ist komplex und ich will einfach alle Daten haben. Das geht ohne weiteres.
Alle falschen Release-Termine vor dem...
Zum Beispiel.
Wie oft wurde angekündigt,
genau.
dass der Flughafen fertig würde?
Also es ist ähnlich wie die Wikipedia nicht klären soll, wie die Realität funktioniert, sondern nur eigentlich anhand von Quellen darstellen soll, wie man über die Realität spricht in der Kultur, soll Wikidata dann auch nicht die Wahrheit abbilden, sondern nur ja kleine Datenstücke nehmen und die dann möglichst halt mit Belegen oder sowas anzeigen lassen können. Ja.
Ein gutes Beispiel sind vielleicht auch Fernsehserien oder Podcasts, wo man die Informationen angeben kann, wie viele Episoden es denn gibt. Und zu diesen Episoden sollte man immer den Qualifier dazu schreiben, wann man diese Informationen da eingetragen hat, also wann die Information mal gestimmt hat. Es gibt 163 Episoden im Jahr 2007, im Januar 2007.
Zum Beispiel, ja.
Die Information ist wahr oder...
Oder war mal zum bestimmten
Zeitpunkt. Oder die war mal zu diesem Zeitpunkt wahr. Und das ist auch interessant, weil daraus kann man dann auch wieder Statistiken bauen. Genau. Wie lange ist denn der Abstand zwischen zwei Episoden und so weiter.
Ja. Genau, es geht aber grundsätzlich erstmal nicht um die Wahrheit, sondern es geht um das, was man über die Welt halt sagen kann, möglichst qualifiziert.
Die chinesische Regierung sagt, es gibt gar keinen, diesen Podcast gar nicht.
Naja, das kann durchaus sein. Also da gibt es ja sicherlich verschiedene Ansichten.
Ja. So, und wenn ich diese strukturierten Daten habe, dann kann ich das ja nicht nur, es ist ursprünglich mal gedacht, als Grundlage für die Wikimedia-Projekte, also für Wikipedia in diesen ganzen 300 Sprachen, für diese ganzen anderen Projekte, die es noch gibt, was weiß ich, Wikisource für Quellen oder Commons etc. Dafür war das mal gedacht. Deswegen ist der Großteil, der bei Wikidata drin ist, auch, sag ich mal, irgendwie aus diesem Universum von enzyklopädisch relevanten Wissen, aber das wird irgendwie sehr, sehr weit gesehen. Also wenn es für eine Verknüpfung notwendig ist, da noch was einzutragen, wo es kein Wikipedia-Artikel ist, dann kann das auch möglich sein. Also zum Beispiel sind die Eltern von Douglas Adams auch in Wikidata verzeichnet, um so einen Stammbaum zu bauen. Die sind aber selber nicht relevant für eine Enzyklopädie. Aber damit kann ich dann halt irgendwie so einen Stammbaum aufbauen.
Mhm. Wie relevant sind eigentlich Objekte im Allgemeinen für die Wikidata?
Also es ist nicht, wird es auf lange Zeit auch nicht irgendwie eine allgemeine Datenhalde sein, wo ich einfach alles reinkippen kann von, weiß ich nicht, irgendeinem Kaugummipapier, was irgendwo rumliegt oder sowas. Irgendwo wird dann auch eine Grenze, irgendwie soll es...
Ja, aber wo ist die?
Naja, das ist halt nicht so fest definiert, aber das... ist erstmal so, die weiche Grundlage davon ist irgendwie alles, was für diese Wikimedia-Projekte hilfreich sein könnte. Mhm. Und naja, durch die Magie der Linked-Data-Technik kann ich dann ja auch noch sehr, sehr ins Detail gehen. Also ich muss bei einem Album oder so, was weiß ich, Sgt. Pepper oder sowas, muss ich dann nicht die Spielzeiten der einzelnen Songs auch noch vermerken. Das ist vielleicht so... außerhalb des Scopes von dem Projekt.
Für
Music Brains. Das heißt, ich trage bei dem Wikidata-Wissensgegenstand für Sgt. Pepper einfach nur die ID auf Music Brains ein und kann dann...
Das ist sicherlich sinnvoll, ja.
Ja. Kann da dann irgendwie noch so richtig in die Tiefe gehen.
Denn wenn sonst irgendwo ein Fehler ist, dann muss das ja überall korrigiert werden, während wenn das verlinkt ist.
Genau.
Gut, es muss natürlich auf etwas verlinkt werden, was nachhaltig ist. Ne? Also wenn das auf irgendeine Seite verlinkt, die dann verschwindet, schwierig. Aber Music Brains wird wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden.
Daher ist das genau.
Ich habe mich mal gefragt, wie relevant ein Objekt sein muss, um es in die Wikidata zu packen, und habe einfach mal so ein Leuchtturmprojekt, würde man sagen, angelegt und habe mal aus dem Loriot-Sketch die Inhaltszusammenfassung oder sowas, alle Ortschaften und Personen, die es gibt, einfach mal in Wikidata aufgenommen. Davon wurde bisher nichts gelöscht. Also Middle-Frithum und Lady Hethketh Fortescue und so weiter.
Ja, es ist
Also es ist relevant, wenn man wissen möchte, worum es in dem Sketch eigentlich geht. Und wenn man das irgendwie, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man daraus einen Artikel generieren könnte, der ist, es geht in dem Sketch um eine Geschichte, in der folgende Personen vorkommen und die an folgenden Orten Dinge tun. Ja. Weil das kann man ja abbilden, Wikidata. Wikidata kann man sagen, in einer Geschichte gibt es Personen, Charaktere und Orte und der spielt zu dieser Zeit an diesem Ort und so weiter. Was ich total interessante Informationen finde, wenn man das irgendwie in einen Satz formulieren könnte, wäre das total hilfreich, manchmal, um zu wissen, worum es in einem Film geht. Zum Beispiel, ich will einen Film sehen und dann weiß ich, ach ja, das spielt im Jahr 1738 auf dem Planeten Mars oder so.
Ja, oder wenn man irgendwo selber sich für einen Ort interessiert und jetzt wissen will, Na, wo ist das, wo gibt es irgendwie Filme zu dem Ort?
Richtig.
Dann,
Filme. Oder vielleicht ist man einfach nur an der Information interessiert, ob Middle Frithem wirklich existiert.
Ja, zum Beispiel. Ja, genau.
Das Wikidata könnte einem die Frage beantworten.
Mhm. Genau, Wikidata kann dann halt auch wirklich Fragen zu strukturierten Daten beantworten. Das Beispiel, was wir uns irgendwie am Anfang gestellt haben, wo wir dann irgendwie sozusagen drauf hingearbeitet haben mit dieser ganzen Softwareentwicklung, war, ich möchte irgendwie durch eine einfache Abfrage rausfinden, was sind die größten Städte der Welt, wo eine weibliche Bürgermeisterin ist. Das klingt irgendwie von der Formulierung auf Deutsch irgendwie ganz, ganz schräg. Dadurch, dass wir im Team halt irgendwie, so ein internationales Team, Englisch gesprochen haben mit Largest Cities of the World with a Female Mayor, da kann man das irgendwie dann leichter umgehen. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also die größten Städte und die werden von einer Frau regiert. Und was ist denn deine Schätzung? Was ist denn die größte Stadt?
Die größte Stadt, die von einer Frau regiert wird. Schwer zu sagen. Ich kenne jetzt nicht die Bürgermeister der einzelnen Städte.
Na, Paris ist auf jeden Fall auf Platz 2.
Ah, ja?
Aber auf, anscheinend ist Tenerife gerade die größte Stadt.
Aha.
Was ich irgendwie sehr erstaunlich finde. Tenerife müsste demnach größer als Paris sein, ne, von der Einwohnerzahl.
Das kann ich sagen.
Ja, ja. Houston, Havanna, Warschau gibt es irgendwie, Barcelona, das sind so irgendwie die größten Städte. Mhm. So eine Information kann ich dann halt schnell rausfinden. Da haben wir irgendwie so ein Tool, das ist Query Wikidata und da wird mit einer Abfragesprache namens Sparkle gearbeitet. Sparkle ist irgendwie auch eine ganz, ganz tolle magische Geschichte. Also das ist etwas, was man aus dem Bereich des semantischen Webs kennt. Sparkle, da füge ich immer Sachen zusammen, das wird dich als Linguisten begeistern. Da wird immer davon ausgegangen, dass jede Wissensaussage immer aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt besteht. Mhm. Und einer davon kann halt irgendwie ein Platzhalter sein. Also zum Beispiel, Subjekt wäre dann Person und Prädikat könnte sein, ist Bürgermeister und Objekt von Stadt.
Aha.
Sowas. Ah, ja. Und wenn ich solche Aussagen halt hintereinander und dann immer als Platzhalter Dinge freilasse, kann ich mir dann eine sehr, sehr komplexe Abfrage über das Wissen der Welt zusammenbasteln. Und intern werden die wird das Wissen von Wikidata auch in der Form vorgehalten, die halt dieser Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur, sogenannte Triples, was da die Grundlage davon ist.
Mhm, mhm. Und warum hat, das ist der Grund, dass man sich für Sparkle entschieden hat, oder gab's
Sparkle da? Ist eine Abfrage für solche Strukturen, genau. Also das heißt Sparkle Protocol and RDF Query Language. RDF ist eine XML-Version für Daten, die so in dieser Form strukturiert sind. Genau, das ist etwas, was lange Zeit halt hauptsächlich so im akademischen Bereich, in diesem akademischen Elfenbeinturm, wo es um dieses semantische Web, also dieses große Versprechen, dass das ganze Web halt maschinenlesbar und sinnhaftig verschlagwortet ist, geht. Das hat nie wirklich abgehoben, aber da ist natürlich eine Menge dazu geforscht worden. Eine der Sachen, die da irgendwie rausgekommen sind, ist halt diese Sparkle-Abfrage.
Schreibe ich das falsch?
S-P-A-R-Q-L.
Das mit Q-L erinnert dich nicht. So, jetzt gucken wir mal.
Spricht sich aber genau wie das Funkeln.
Ja, jetzt habe ich es auch gefunden. Ja, genau. Das war der entscheidende Punkt. Ja. Okay, ja, das ist
Sparkle. Genau, und da gibt es halt verschiedene, also auf querywikidata.org gibt es irgendwie verschiedene Beispiele, was weiß ich, Liste der Präsidenten und ihre Todesursache. Und das kann ich dann auch noch dann nach der Anzahl sortieren. Da sieht mich, also das zum Beispiel, wenn ich das nach der Anzahl sortiere, dass dann Stroke auf Englisch, also Schlaganfall, ne? Mhm. Dass das irgendwie auf jeden Fall die häufigste Todesursache ist. Mhm. Erschossen, genau, Schlaganfall oder Herzinfarkt, genau, das sind so die Sachen. Erschossen wurden bisher, glaube ich, nur 4
ja.
Präsidenten. Also.
Ja. Ja. Ah, interessant. Also das ist wirklich. Also das ist dieses Query Wikidata.
Genau, da sehe ich, also ich meine, ich bin da natürlich überhaupt nicht objektiv, weil ich halt irgendwie an dem Softwareprojekt mitgearbeitet habe. Ja, aber ja. Ich glaube halt, das hat auf jeden Fall Potenzial, also durch die Welt zu gehen und überall Zugriff zu haben auf dieses Wissen der Welt, was ich dann beliebig kombinieren, vermischen und daraus was Neues bauen kann. Das könnte ja auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ergänzung zu dem sein, was wir bisher hatten, nämlich diese in freier Form geschriebenen Aufsätze in so einer Enzyklopädie. Also wenn ich halt einfach mal ein paar Jahre in die Zukunft denke und wir haben dann halt alle irgendwie Datenbrillen, die uns ein Layer über die Welt und so weiter. Und
Kneipengespräche revolutionieren.
Genau, ja.
Das ist ja jetzt schon der Fall. Also,
naja, die gucken jetzt die ganze Zeit auf ihr Display und lesen, während sie halt betrunken sind. Aber.
Ja, aber das ist nicht schlecht, wenn sie das tun, wenn sie auf ihr Display schauen. Das mit der Datenbrille hat ja immer so, da ist ja immer so ein Überwachungslayer auch noch dabei.
Ja. Ja.
Aber eigentlich will man das. Also ich finde, zum Beispiel, es gibt ja immer die ich war neulich in einem Vortrag an der Uni und habe mein Handy rausgeholt. Und zwar nicht, weil ich telefonieren wollte, sondern weil mir da irgendeiner was erzählt hat, wo ich doch mal schnell überprüfen wollte, wie das denn nun wirklich ist. Und da wurde mir gesagt, das würde unhöflich sein, sein Handy rauszuholen, während man einem Vortrag lauscht. Und ich glaube, da muss sich wirklich was ändern. Ich glaube,
das glaub ich eigentlich auch.
Man muss geradezu sein Handy rausholen. Ja, wenn andere.
Vielleicht hat er das als Misstrauen verstanden. Das muss ich jetzt nochmal nachprüfen, was du gerade gesagt hast. Das glaube ich.
Ja, das war gar nicht so der Punkt. Ich wollte einfach weitergehende Informationen haben zu einem Aspekt, den er genannt hat. Ja,
du warst nicht zufrieden mit dem, was er gesagt hat.
Ja, naja, ich war vielleicht nicht zufrieden mit mir, weil ich nicht genug wusste. Ja, das ist ja der Punkt.
Ich glaube, das ist oft einfach so eine ganz schräge Form von Kulturpessimismus und Technikfeindlichkeit. Mhm. Also ich fand das sehr, sehr seltsam, dass es Leute gibt, die sich darüber beschweren, dass jetzt ja in der Straßenbahn alle Leute nur auf ihr Display gucken. Mhm. Ich halte das nicht für kulturell hochwertiger, wenn wir früher alle ins Leere gestiert haben.
Oder in Bücher.
Oder in Bücher.
Naja, in Bücher, genau. Aber also Leute haben halt schon damals irgendwie Wege gefunden, um sich gegenseitig zu ignorieren.
Ich kann mich noch erinnern, dann haben die da die Frankfurter Allgemeine Zeitung ausgeklappt und mussten erstmal 2 Sitze in Anspruch nehmen, weil sie da diese riesen Zeitung da.
Ja, oder ihren Namen in die Fensterscheiben kratzen oder so.
Ja, ist auch nicht gerade schön. Aber da habe ich es lieber, wenn die Leute da auf ihre Display schauen. Und ich würde wirklich sagen, es ist eigentlich höflich, wenn man sich sozusagen noch zusätzliche Informationen holt zu dem, was man gerade hört, weil man damit ja zeigt, das interessiert mich wirklich. Also von daher muss sich da wirklich was ändern, dass halt die Leute eben tatsächlich so Abfragen machen, während sie zuhören. Also das hilft. Naja, gut, wir werden sehen. Jetzt gibt's ja noch, wo wir gerade bei Wikidata sind, gibt's ja noch Wikidata in schön, ne?
Es gibt ganz, ganz viele Anwendungen für Wikidata.
Ja, ich dachte an den
Wiesen. Sehr, sehr, sehr viele davon wurden von Magnus Manske geschrieben. Und die Welt sähe auch ganz anders aus, wenn es Magnus Manske nicht gäbe. Das ist einer der Menschen, die angefangen haben, die Grundlagen für das zu legen, was heute MediaWiki ist, also die Software hinter Wikipedia. Und der hat auch sehr schnell die Zeichen der Zeit erkannt, was Wikidata ist und was damit möglich ist. Eins der Sachen, die damit möglich sind, nennt sich Reasonator.
Ja, das ist auch ein tolles Projekt.
Genau, und damit wird auch nicht anderes gemacht, als einfach nur die Daten aus Wikidata rauszuziehen und sie schön anzuzeigen, aber sie sehen dann halt auch wirklich ganz schön schick aus.
Oh, heißt du wirklich deprecated hier deutsche Wikipedia? Es gibt natürlich einen Artikel Magnus Manske in der englischen Wikipedia. In der deutschen Wikipedia, jetzt gibt es doch einen.
Nein,
es gibt eben keinen. In der deutschen Wikipedia wird man umgeleitet auf Wikipedia:Enzyklopädie/Magnus Manske. No? Weil einfach
es ist echt
da
nicht
fiese Leute sind. Denn es müssen Leute sein, die sowas verbrechen.
Es ist also, nicht angemessen. Also wir müssen alle irgendwie Magnus Manske richtig, richtig dankbar sein und so. Und das ist schade.
Naja,
das
sagt Magnus Manske ist natürlich selber auch ganz bescheiden. Deshalb
hat er seinen eigenen Artikel gelöscht?
Nee, glaube ich nicht. Also der ist zwar bescheiden, aber das finde ich hier ist eine Art von Erniedrigung, das fügt man sich nicht selbst zu.
Nee, das ist auch sehr, sehr schade, dass er gerade irgendwie halt in der deutschen Wikipedia-Community da jetzt auch in der letzten Zeit unschöne Sachen erlebt hat. Aber nichtsdestotrotz, also es ist halt unbestritten, seine Verdienste und die sprechen dann vielleicht auch für sich und da muss man nicht irgendwie jedem Shitstorm hinterher schnuppern.
Genau. Ja.
Genau.
Naja, aber gut, aber immerhin in der englischen Wikipedia steht es ja drin. Da ist genau.
Und wenn es in Wikidata steht, dann ist es ja praktisch sprachneutral und man könnte irgendwann mal einen Artikel daraus erzeugen.
Das ist natürlich auch, den Artikel gibt es ja schon, den muss man nur dahin verschieben, wo er hingehört. Ja. Aber erzähl doch nochmal was über den Reasonator, Joel. Das ist einfach erwähnt. Wir haben jetzt gesagt Magnus Manske, okay. Aber was ist Reasonator?
Reasonator ist einfach nur eine Art, die Daten, die in Wikidata drin sind, das sieht dieses, also man muss ja ehrlich sein, diese Oberfläche von Wikidata auf Wikidata.org, das ist schon arg nerdig. Das ist ganz nett, da kann man irgendwie Sachen schnell eintragen. Es soll vielleicht auch gar nicht so sehr schön aussehen, denn es geht halt um das schnelle Eintragen, das schnelle Auslesen. Es ist auch so, dass das ja bei Wikidata halt sowohl Menschen als auch Maschinen arbeiten. Soll für beide irgendwie gleich zugänglich sein. Es ist wohl auch im Moment so, dass irgendwie ich glaube, bis zu 3/4 der Edits von Bots gemacht werden, also von Programmen. Da hat jemand dann mal irgendwie eine CD mit Einwohnerdaten aus China, die trägt dann natürlich nicht alle per Hand ein, sondern da schreibt er sich ein kleines Python-Skript und lädt das dann halt entsprechend hoch auf Wikidata. Und bis zu 3/4 aller Edits kommen halt von Bots, wo natürlich auch Menschen dahinter stehen, aber erstmal, das sind Programme. Und neben dieser nerdigen Oberfläche gibt es dann halt auch eine, die ist ein bisschen übersichtlicher und die ist für das menschliche Auge viel, viel angenehmer. Unter tools.bmflabs.org/reasonator findet man dieses dann und da sieht man dann halt auch irgendwie diese ganze Magie der Linked Data, dass man dann da externe Ressourcen noch sehen kann. Es gibt dann, je nachdem, was das für ein Wissensgegenstand ist, gibt es ein Bild, gibt es eine Karte oder bei Personen gibt es dann oft auch eine Zeitleiste über das Leben und so weiter.
Ja, es ist wirklich, ich meine, das ist wenig Aufwand und dadurch ist es halt einfach für Menschen schon schöner.
Ja.
Also hier zum Beispiel Objekt Q96922, wird jetzt nicht weiter gesagt, was das ist. Da kann ich sogar die Stimme hören und sowas. Alles ist schön, ja. Nicht schlecht. Ich bin gleich schon angetan. Also den Reasonator habe ich mir noch nicht so genau angeguckt, aber.
Ich fände es mal schön, wenn es so eine Art Ausgabe von Wikidata in formulierten Sätzen gäbe. So, ich gebe irgendwas ein und aus den Angaben, die in Wikidata stehen, werden Sätze formuliert, die man verstehen kann, die man vielleicht einfach vorlesen könnte als Computer.
Ja. Naja, das ist ja jetzt schon so. Ja. Also ich suche mal gerade, ich weiß natürlich nicht alle Q-Nummern, alle Item.
Nicht alle auswendig, ja?
Nicht alle auswendig, ich weiß ein paar. Ja, also ich weiß
das. Wir von dir als.
aber ich weiß zum Beispiel Q76. Q76. Das ist Barack Obama. Das ist dann auch so ein sogenanntes Showcase-Item, also das ist schon relativ vollständig.
Ich wüsste nur Q1.
Was ist denn Q1?
Universum.
Genau, es fängt an mit dem Universum und geht dann weiter mit der Erde.
Ich glaube, die nächsten 10 Items wurden mittlerweile gelöscht, oder?
Nee, das ist nicht so.
Nee, wir haben mal so.
Und zum Beispiel Q4 ist natürlich, alle, die Chinesisch oder Japanisch können, wissen jetzt Bescheid, das ist der Tod. Mhm. Deswegen gibt es keinen vierten Stock, in Ostasien.
Haben sich Leute viel Gedanken gemacht, bevor sie.
Ja, man könnte fast denken, dass das von Nerds auch.
42 war irgendwie Douglas Adams, oder?
Richtig. Ah, ja. Mhm. Es gibt so viel zu entdecken.
Es gibt wirklich viel zu entdecken.
Es sind natürlich alle Zahlen sind zufällig vergeben, aber manche Zahlen sind halt zufälliger als andere.
Aufsteigen. Mhm. Nicht zufällig, sondern. Das nächste, was frei war, wurde dafür genommen.
Ja, nee, wir haben schon darauf geachtet, dass einige Zahlen auch auf den Wissensgegenständen landen, wo es sinnvoll wäre. Mhm. Genau. Es ist gar nicht so leicht, so Easter Eggs beim Open Source Projekt einzubauen, weil man ja immer mit offenen Karten spielen muss und so.
Ja, klar.
Ich hatte, glaube ich, versucht, die Enterprise auf Q1701 zu legen, aber es ist mir nicht gelungen.
Ja. Genau, also gehen wir halt irgendwie mal auf dieses, bei Reasonator zum Beispiel, auf dieses Item Q76, und da finden wir dann unter den ganzen Schreibweisen in verschiedenen Sprachen, 44 ist der Präsident der Vereinigten Staaten, und dann kommt so ein kleiner Absatz auf Englisch, und das ist von einem Computer generiert aus den Daten von Wikidata. Ne? Mhm. Barack Obama is a US American politician, lawyer, professor, political writer and memorist. Mhm. So, ja. Das ist genau das, was du dir vorgestellt hast. Mhm. Das könnte man halt machen. So, das ist etwas, was bei vielen Wikipedianern dann jetzt nicht unbedingt zu Hurra-Geschrei führt, denn da sagt man dann halt irgendwie, ja, werden wir jetzt alle durch Maschinen ersetzt. Und man muss auch sagen,
warum nicht?
Naja, aber ich gucke jetzt hier gerade zum Beispiel, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, wieder mich selbst an. Und da ist eben auch am Anfang dieser Text, der offenbar computergeneriert ist. Und da steht schon vieles Wichtiges drin. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste eine Person schnell mal vorstellen irgendwo bei so einem Kongress oder so, dann habe ich hier einfach mal alles übersichtlich. Und da ist es oft auch besser, Tabellen zu haben, als jetzt lange verschwurbelte Texte. Aber das ist schon praktisch. Also muss ich echt sagen, Also das finde ich jetzt sehr angenehm. Also gerade beim Resonator, weil das eben so schön aufbereitet ist, dass man einfach so schon so viele Sachen sieht.
Ja.
Ja.
Genau.
Also auf einen Blick hat man da. Ja.
Ja. Q96922 ist das, ne?
Ja, genau. Das sind so Nummern, die man wissen.
Die man wissen muss, genau.
Genau. Ja. Ja. Bei Wikidata finden sich auch Informationen, die ich jetzt meines Wissens nicht in irgendwelchen Wikipedia-Artikeln über mich gefunden habe, aber ich lese die, ich verfolge die nicht so genau. So, ändern wir das Thema. Ja, also ich finde das wirklich klasse. Also gerade diesen Resonator, ich muss das mal verlinken hier.
Also das sieht einfach schick aus, aber das ist jetzt auch nichts anderes als das, was irgendwie in Wikidata sowieso schon drin steht. Und
ja. Da
könnte man sich halt ganz, ganz viele andere Anwendungen vorstellen.
Ja, man könnte da noch viele andere, man könnte da noch sehr viele so grafische Sachen machen, dass man halt die Verknüpfung auch alle mal sichtbar macht und so.
Also was wir letztes Jahr gemacht haben, wir versuchen ja immer bei Wikimedia Deutschland halt so freies Wissen in die Welt zu tragen. Da haben wir uns überlegt, es gibt halt eine ganz, ganz interessante Gruppe von programmierwütigen und programmierbegeisterten Menschen sind halt Spieleentwickler, Computerspieleentwickler. Mhm. Und das ist allerdings auch eine Welt, wo es sehr, sehr kommerziell, sehr closed source und so weiter geht. Also bis hin zu der Ausbildung, die man oft gar nicht an der Hochschule macht. Also es gibt ein paar Hochschulen, wo man Game Design studieren kann, aber es gibt auch ganz, ganz viele so von der Spieleindustrie selbst hochgezogene Schmieden, wo die Menschen halt sozusagen von der ersten Sekunde an in dieser kommerziellen und Closed Source Welt leben. Mhm. Da haben wir gedacht, da pflanzen wir halt den Virus des freien Wissens mal in diese unschuldigen jungen Köpfe und haben einen Hackathon gemacht, einen sogenannten Game Jam, 24 Stunden einfach zusammen an einem Computerspiel arbeiten und dann Prototypen entwickeln. Und die Aufgabe war, macht irgendein Computerspiel. Es muss nur irgendeinen Aspekt von freiem Wissen beinhalten.
Ah ja.
Und also wir haben das Free Knowledge Game Jam genannt. Und da konnte man zum Beispiel dann auch mit der Wikidata API dann Sachen machen, die dann halt das Spiel beeinflusst haben. Also da haben Leute so ein Spiel gemacht, wo man durch ein Museum läuft und dann Bilder klauen muss, und diese Metadaten von diesen Bildern, die kamen halt aus Wikidata raus.
Ah ja.
Also das hieß Deep, dieses Spiel, das bist du halt durch so ein Museum gelaufen. Andere haben
gibt's das irgendwo?
Kann man mal linken? Wir haben eine Seite gemacht für diesen Free Knowledge Game Jam. Kann ich gleich mal raussuchen.
Ja, müssen wir mal den Link hier noch eintragen nachher.
Genau.
Das finde ich gut.
Ein anderes Spiel war halt hieß Garden of Free Knowledge. Da sah man die Struktur der Wikipedia-Artikel und die Verästelung, die dann zu anderen Artikeln hatten, und von diesem Baum, der dann wuchs, flogen irgendwie dann kleine Früchte runter, die dann wieder neue Artikel ergeben haben und so weiter. Das war mal so eine Zen-ähnliche Gartensimulation, also kein Spiel so im klassischen Sinne, aber eine sehr, sehr interessante 3D-Visualisierung von diesen ganzen Verknüpfungen. Ich fand das toll, also wie die Leute halt sehr kreativ dann damit umgegangen sind. Und das wird halt irgendwie möglich, wenn ich wirklich diesen ganzen Kram maschinenlesbar aus dieser Datenbank habe, dann sind da quasi keine Grenzen gesetzt, wie ich das dann umsetze. Ne?
Man könnte einfach Spiele erzeugen, praktisch, oder?
Genau.
Einmalige Spieleerlebnisse.
Generative Spiele und so. Es gibt natürlich auch ein wissenschaftliches Paper zu Quizspiele mit Wikidata erstellen. Da hat irgendjemand, glaube ich, eine.
Ich finde, man könnte zum Beispiel auch so ein Quartettspiel, weil die schnellsten Autos und die Atomkraftwerke und Epidemien gibt es ja alles. Man könnte sowas ja auch aus Wikidata erzeugen, weil die
könnte man tatsächlich machen. Die Idee hatte ich auch, als ich mich über Weihnachten gelangweilt habe. habe ich mich hingesetzt und habe die Nebenverdienstdaten der Bundestagsabgeordneten genommen und habe mir die Metadaten, irgendwie welche Parteizugehörigkeit, welches Bild und so weiter, habe ich mir aus Wikidata gezogen und habe das dann zusammen kombiniert, und dann hatte man ein Nebenverdienste-Quartett der Bundestagsabgeordneten. Naja, wer halt irgendwie die meisten CDU-Abgeordneten hat, der gewinnt halt, aber
Naja, man könnte ja nicht nur das, man könnte ja ein Quartett über Bundestagsabgeordnete machen, die noch andere Dinge beinhalten. Na, das heißt, also es geht ja nicht nur darum, Nebenverdienste. Man könnte zum Beispiel, weiß nicht, ob man das herausfinden kann, wer die meisten anderen irgendwie Posten oder so, also Nebentätigkeiten noch hat.
Anzahl der Firmen,
genau,
arbeitet wird.
Dann Länge, also wie lange sie im Bundestag sind, also es gewinnt der am längsten da ist, und dann gibt es natürlich auch so Zwischenruf, wer die meisten Zwischenrufe hat, gemacht hat und so. Da kann man verschiedene Aspekte nehmen, und gut, die sind natürlich möglicherweise nicht alle.
Die meisten Anfragen wie heißt das? Abgeordnetenwatch? Ja. Die meisten unbeantworteten Anfragen.
Also man könnte da verschiedene Aspekte machen, und man könnte vor allen Dingen also lustige natürlich zusammentragen. Und dann hätte man, glaube ich, ein sehr unterhaltsames Spiel.
Genau, also ich habe damals halt irgendwie einfach nur über Weihnachten dann halt diese aber wenn Leute das irgendwie verändern, verbessern wollen oder so, meldet euch gerne. Ist auch auf GitHub, kann man irgendwie gerne noch.
Wir brauchen den Link.
Ich warte noch darauf, dass irgendjemand ein Videospiel macht aus den Daten, die in OpenStreetMap sind, und mir zum Beispiel eine mittelalterliche Version von meinem Heimatdorf zeigen oder mir aus einer postapokalyptische Version davon. Die nehmen die Daten und nehmen da, wo ein Haus ist, machen sie eine Ruine hin oder so. Und da, wo ein Baum ist, machen sie nur noch einen Baumstumpf hin, und ich weiß nicht. Dann ich warte noch, dass sowas kommt, aber
dass daraus dann noch so ein Luftbild genau.
Ja, oder halt einfach nur eine Landschaft, und du kennst dich sofort da aus. Irgendwie fragt dich das Spiel am Anfang vielleicht, wo kommst du eigentlich her, und dann sagst du ihm das, und dann plötzlich weißt du, wo du langgehen musst, um irgendwo hinzukommen.
Natürlich, das wäre es ja noch. Du machst dann so eine Art World of Warcraft, und da, wo man langläuft, das ist praktisch die eigene Gegend.
Genau.
Im postapokalyptisch. Das ist natürlich eine super Sache.
Hier, bau dein Dorf wieder auf oder so. Oder bau deine Stadt wieder auf. Nee, oder Handel mit den Nachbarstädten.
Also ich meine, die Ideen sprudeln halt sofort,
ja, ja.
Und man merkt halt irgendwie, was diese offenen Daten halt quasi auch dann irgendwie freisetzen können. Ne? Also das ist gerade diese ganzen Beamten, die immer sagen, das ist doch nur extra Arbeit, wenn wir diesen ganzen Quatsch dann auch noch irgendwie zur Verfügung zum Download oder so. Es ist sofort was damit machbar. Jeder, der einmal kurz drüber nachdenkt, ja. weiß einfach, da kommen andere auf Ideen, die ich mir selber nie ausgedacht hätte oder so.
Das stimmt. Also da kann man wirklich enorm viele Sachen machen. Das ist eigentlich wirklich das, also da ist man wirklich so eine richtige Offenheit, weil es nicht nur einfach offene Daten sind im Sinne, dass jeder da was mitmachen kann, sondern es sind eben einfach auch, ja, eben Daten. Ja.
Gibt es irgendwas, das mich juristisch davon abhalten könnte, so ein Spiel zu bauen? Oder dürfte ich das dann vielleicht nicht?
Ich denke nicht. Also es gibt gerade bei Berlin gibt es halt ganz, ganz toll das 3D-Modell der Stadt Berlin. Das ist offen verfügbar. Also da kann man, das hat die Technologiestiftung und halt irgendwie die entsprechende Senatsstelle für die offenen Daten in Berlin hat halt so ein richtig tolles 3D-Modell, wo man durchfliegen kann quasi.
Und die Frage ist, wie offen ist das? Und wenn du jetzt ankommst und daraus ein postapokalyptisches Berlin bastelst, da könnten Leute vielleicht sagen, Moment.
Soweit ich das verstehe, ist das, wird die das vielleicht ärgern, aber das ist halt unter einer offenen Lizenz auch tatsächlich rausgegeben. Also für alle verfügbar.
Ja.
Das ist nicht nur kostenlos, sondern auch frei.
Ja.
Ja.
Also, du hast den Job. Ja. Es werden mir gerade Zeichen gemacht, ich weiß nicht. Ja, wir sind ja zu dritt, also gut, was wollte ich denn sagen? Ja, also zu Wikidata, haben wir da noch irgendwie, also ich hatte jetzt...
Also da könnte ich jetzt noch so ein, zwei Stunden drüber sprechen, aber
also
das Wichtigste haben wir jetzt, glaube ich, auch angedeutet.
Du kannst doch am besten, naja, was heißt das Wichtigste? Also kannst gerne auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also eigentlich haben wir noch nicht so viel über Wikidata. Also dieser Resonator ist natürlich eine schöne Sache. Und du sagst, es gibt ja noch weitere Anwendungen, die irgendwie...
Na, also was halt irgendwie sehr, sehr einfach ist, man kann dann halt irgendwie nach Lücken suchen und die dann halt auch ausfüllen. Es wird irgendwie im Moment sehr, sehr viel da eingefügt. Also das ist etwas, was ich mir am Anfang gar nicht so richtig vorstellen konnte. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich so eine große Community von Menschen gibt, die in ihrer Freizeit Daten in ein Formular eintragen und damit irgendwie die Welt zum besseren Ort machen.
Ja.
Das war mir nicht so klar, wie viele Leute es da gibt, wenn auch die meisten Edits halt irgendwie von Programmen gemacht werden, aber trotzdem so von der Zahl der Editoren, die sehr, sehr aktiv sind, ist Wikidata halt wirklich eins der größten Projekte in diesem ganzen Wikiversum. Also die richtig großen Wikipedien, die deutsche, die englische sind noch davor und Commons, dieses Bilder- und Medienverzeichnis. Aber dann kommt halt auch schon Wikidata. Das ist für ein Projekt, das es halt erst seit 3 Jahren gibt und wo immer auch noch dran gearbeitet wird, wo immer auch noch nicht alle Features fertig sind, ist das auf jeden Fall eine Sache. Etwas, was jetzt demnächst auf jeden Fall auch noch kommen ist sowas wie, ja, das haben wir auf eine gewisse Art und Weise schon, aber noch nicht in der Form, wie wir es gerne hätten. Das sind Maßeinheiten, dass ich halt sagen kann, so und so groß ist dieser Berg und so. Und das will ich natürlich, wenn ich zum Beispiel das in der englischen Wikipedia habe, will ich das sowohl in Meilen als auch in Metern oder Kilometern angeben und das auch nebeneinander. Das ist etwas, was uns schon irgendwie bei Kalendern große Kopfzerbrechen gemacht hat. Da gibt es dann diese natürlich julianische Kalender und gregorianische Kalender. Diese beiden Daten müssen halt auch in der Form eingegeben. Also gerade bei historischen Daten ist das wichtig. Und es ist dann auch wichtig, dass die Datenbank an sich keine Vorgaben über die Verfasstheit der Welt macht. Also irgendwann findet man dann heraus, dass es in Finnland auch mal, glaube ich, einen 32. Februar gab. Bei der Umstellung des Kalenders an diesem Datum sind natürlich ja dann auch Sachen passiert. Auch das muss irgendwie eingegeben werden können. Die Welt ist halt irgendwie doch ein bisschen komplexer, als man sich das normalerweise vorstellt. Und wenn man dann einfach die Datenbank auf den Normalfall zurücktrimmt, dann verliert man halt auch eine ganze Menge Wissen. Also wie gesagt, diese Maßeinheiten, das wird auf jeden Fall noch eine Sache sein. Es wäre schön, wenn das, was jetzt bei Commons drin ist, diese ganze Bilderdatenbank oder so, wenn das in der Form auch noch abbildbar ist, dass ich dann halt auch wirklich in diesen Bildern in Form suchen kann, wie ich mir das halt fürs Jahr 2016 so vorstelle, dass ich sage, hier, ich hätte gerne alle Bilder, die unter einer bestimmten Lizenz sind, wo vielleicht ein Mann im Vordergrund steht und die Hauptfarbe des Bildes ist rot. Das wäre halt alles so Sachen, die man in diesen Metadaten der Bilder halt eintragen könnte. Das funktioniert so im Moment bei Commons nicht. Da wird viel über Kategorien oder sogar gelöst, aber man könnte halt im Hintergrund genau die Technik arbeiten lassen, die jetzt auch bei Wikidata arbeitet, dass halt wirklich strukturierte Daten darüber angelegt werden. Das wird irgendwie auch etwas sein, worum man sich dann jetzt mal machen müsste und dann Commons irgendwie ein bisschen anders gestalten könnte.
Ah ja, das habt ihr jetzt auch vor. Das ist jetzt das neue Projekt für dieses Jahr.
Genau, und andere Sachen, ich hatte es schon erwähnt mit diesen Artikelplatzhaltern, dass die kleinen Sprachen dann zumindest mal die Grunddaten von Wissensgegenständen bekommen, wenn sie schon keinen fertigen Artikel haben.
Ja.
Genau, das
Naja, das ist natürlich auch sehr schön. Das hatten wir ja schon besprochen.
Ich warte noch darauf, dass Wiktionary irgendwann mal eine Datenbank wird, statt irgendwie so ein Zwischending.
Genau.
Wird auch passieren?
Natürlich wird das passieren. Also natürlich wird das passieren und das ist aber dann auch nochmal ein ganz, ganz komplexes Thema.
Können wir vorstellen?
Ja, ja.
Da muss man eine Menge Gehirnschmalz reinstecken. Das sind natürlich alle strukturierte Daten und die sind jetzt im Moment in einer Form abgelegt, die auf keinen, also die nicht richtig ist so. Da will man dann auch irgendwie nichts falsch machen. Aber das bietet sich einfach total an. Also so ein.
Also das sollte auch passieren. Also das halte ich für ganz wichtig auch. Aber natürlich eine große Herausforderung. Das war ja von Anfang an schon bei Wiktionary ein Problem.
Ja.
Dass man da eigentlich das falsche Ding hatte. Aber alle standen damals auf Wikis und haben gesagt, jetzt machen wir das so.
Richtig.
Und so
ja, mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr, wir wissen irgendwie was über.
Ja,
genau. Also jetzt ist das neue Ding halt. Strukturierte Daten in Datenbanken. Mhm.
Ja, also das ist sicherlich gut. Und da kann man sicherlich viel damit machen. Also ich hatte hier auch auf unserer Vorbereitungsliste noch Wolfram Alpha, was ja eigentlich kein Datenbankprojekt ist.
Mhm.
Aber es ist natürlich ein Projekt, was auf Datenbanken massiv zurückgreift. Denn da geht es ja eigentlich um Berechnungen über Daten. Ne?
Ja.
Also das ist eigentlich auch so ein Ding, was man...
Ja, vor allen Dingen ist es eine Frage,
Beantwortungsmaschine.
Also Frage-Beantwortungsmaschine, ja. Ne? Question Engine und sowas gibt es dann auch schon in der Form auch basierend auf Wikidata. Also das Projekt heißt Ask Platypus, also ASK und dann platyp.us, also wie das Schnabeltier. Ask Platypus.
Ja.
Das ist ein
Platyp. Und dann aus.
Genau, und das war ein Projekt, was Studenten von einer französischen Uni als Masterprojekt gemacht haben.
Ist also, zwischen Ask und Platyp irgend noch was?
Nee, das ist zusammengeschrieben.
Also Ask, Platyp und dann aus.
Genau.
Okay. Ja, ich habe es gefunden.
Genau, und da kann man, ich glaube, sie arbeiten auch daran, dass es auf Französisch ist, aber im Moment funktioniert es jetzt auf Englisch und da kann ich dann irgendwie so Fragen stellen, wie zum Beispiel, das fand ich irgendwie sehr, who is Michelle Obamas husband's father?
Mhm.
Und diese Frage kann ich dann in Ask Platypus rein stellen. Who is Michelle Obamas husband's father? Und dann bekomme ich auch die entsprechende Antwort. Das ist nämlich Barack Obama Senior. Und da ist schon eine Menge für zu tun. Man kann sich dann halt, da gibt es auch so einen kleinen Knopf mit zeig mir die internen Resultate. Da kann man dann unter die Haube gucken, wie dieser Parser sozusagen die linguistische Struktur davon aufgedröselt hat und diese diese Werte sozusagen dann an Wikidata stellt und versucht da irgendwie die Wissenslücken zu füllen.
Ach, wie interessant. Ich habe gerade mal so Sachen eingegeben wie Where is Steglitz Seelendorf?
Ja.
Und da kommt natürlich eine OpenStreetMap-Karte
Klar. Und
zeigt es mir. Das ist schon ganz gut. Ja.
Und also da muss man einfach sagen, das ist jetzt nicht so wie Wolfram Alpha, wo halt ganz, ganz viele Leute ganz, ganz lange dran gearbeitet haben, sondern das ist eine kleine Gruppe von unter 10 Studierenden, die halt das innerhalb von wenigen Monaten zusammengehackt haben. Und das ist für mich auch so ein kleiner Ausblick auf das, was dann in der Zukunft halt mal mit strukturierten Daten alles so möglich sein kann. Ne? Mhm. Super faszinierend. Zumindest für mich.
Also ich habe gefragt, who is the mayor of Berlin? Und da kam nämlich die Antwort Michael Müller mit dem Foto. Und jetzt habe ich gefragt, who is senator in Berlin? Und jetzt kommt als Ergebnis, after 7.5 million years of calculation, I have found that the answer is 42.
Hatte ich schon dreimal.
Das ist aber die Standardantwort, wenn Ask-Platypus nicht weiter weiß.
Ja, ja. Genau.
Nee, es ist halt natürlich nicht perfekt und so, aber ich finde halt, es ist halt für ein paar Monate Hackerei von wenigen Leuten, die halt irgendwie das im Grundstudium quasi gemacht haben, oder sagt ja. Man gar nicht mehr, ne? Beim Bachelor-Master spricht man nicht mehr von Grund- und Hauptstudium, oder?
Ist das Bachelor? Ist der Bachelor nicht das Grundstudium? Ich weiß es nicht. So, nee, aber wo Grundstudium, Hauptstudium gibt es in der gibt es nicht mehr, das
stimmt schon. Naja, jedenfalls also Leute, die ganz, ganz klar irgendwie unter Doktortitel unterwegs sind, das ist eine tolle Sache. So.
Naja, schon interessant. Also ich habe jetzt verschiedene Fragen gestellt. Who is Chancellor of Germany? Gibt es keine Antwort. Who is Angela Merkel? Da gibt es eine Antwort.
Ja.
Ah, das ist noch nicht so ganz perfekt, aber ist schon ziemlich gut. Und warum heißt das Platypus?
Ich weiß nicht, ich glaube, die brauchten einfach ein nettes
Maskottchen. Tier, was noch nicht vergeben.
Und das Schnabeltier ist doch ein,
ist ja, ein schönes Tier, oder? Ja, ein schönes Tier, ja, da ist was dran. Da ist was dran. Ja, ich glaube, dass also zumindest unsere Vorbereitungsliste ist soweit erschöpft, oder? Haben wir da noch was? Ah, ich habe noch eine, das passt jetzt nicht so gut, aber wir können es ja trotzdem noch mal nehmen. Demos habe ich hier noch stehen.
Ja, so ein Verzeichnis, ne, für Internetlinks, ganz, ganz am Anfang. Das dürfte so das erste Massenkollaborationsprojekt im Internet gewesen sein.
Mhm.
Also ja, so ein Versuch, stimmt, so eine Art offenes Yahoo oder sowas aufzubauen.
Mhm. Ja. Ja, ich kann mich auch erinnern, ich habe da damals auch eifrig irgendwelche Sachen eingetragen.
Ja. Und auch da steckt dann von der Datenstruktur wieder dieses RDF dahinter, Resource Description Framework. Das ist das, was ich da irgendwie gerade mit bei Query Wikidata beschrieben habe, diese Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur über das Wissen. Und das, da kannst du halt Demos kannst du halt auch in solche Subjekt-Prädikat-Objekt-Aussagen reinbringen.
Mhm.
Also das, da wird schon ganz schön lange dran.
Demos ist, glaube ich, ziemlich alt. Also ich muss guck mal gerade, was man in der Wikipedia darüber findet. Aber das ist, also kommt mir jetzt so vor, dass ich da, dass beim Demos, also das gehört AOL, wusste ich gar nicht. Nee, ist noch gar nicht so alt. 1998 erst. Nicht eher. Mir kam es älter vor.
Ja, mir kommt es auch irgendwie älter vor. Also es,
ich glaube, da gab es einen Vorläufer. Das finde ich zwar jetzt hier nicht. Ja, aber hier steht immer nur was von 1998. Aber immerhin, alt genug jetzt. Also.
Ja. Also auf jeden Fall aus einer Zeit, bevor es Wikipedia zum Beispiel gab, bevor es YouTube gab, bevor es Facebook gab. Also das Internet hat sich seitdem schon ein bisschen
verändert. Aber bis Wikipedia war es nicht weit von 1998.
Ja, 2001.
Ja, aber vorher gab es ja schon, gut, das zählt jetzt vielleicht nicht da, das, den Vorläufer,
Newpedia.
Ja. Also, ja, klar. Mhm. Genau, ja. Und dann sind wir auch noch einmal kurz zu den Anfängen des Internets zurückgekommen. Gut, dann würde ich sagen, wer hat noch was Wichtiges zu sagen? Gibt es aus dem Chat noch? Jetzt verstehe ich. Also im Chat verabschiedet man sich schon. Ja.
Tja.
Dann tun wir das vielleicht auch. Ja, dann danke ich euch, dass ihr hergekommen seid ins Phonodrom und dass wir hier ein bisschen doch ganz interessante Sachen erörtern konnten und ich auch sehr viele Anregungen bekommen habe. Ich dachte, ich wüsste alles schon und schon stellt man fest, man entdeckt noch so viel Neues. Also muss ich wirklich sagen. Also ja, ganz toll. Also ganz herzlichen Dank und danke auch den Leuten im Chat und wer da sonst noch hier Beiträge geleistet hat. Und ja, dann bis demnächst. Also, tschüss.
Tschüss.
Tschö. So.